Logisch wäre, Priorität 1 zuerst zu erledigen. Passiert aber nicht.
Wenn die Zeit abläuft, dann ist schlichtweg kein Raum mehr, um alles aufzuschieben.
Selbst wenn du jemand bist, der gar nicht prokrastiniert und alles sofort angeht, wirst du auch nicht alles schaffen.
Und wenn wir doch genau wissen, dass sich das blöd anfühlt und uns nicht wirklich vorwärts bringt, warum zur Hölle machen wir das?
Du bist jetzt der Erste, der mir das so erklärt. Und das ist doch unglaublich, dass sämtliche Literatur dazu immer nur die Symptome behandelt.
Und da ist doch immer die Annahme, dass wenn ein Ziel für mich selbst, aus mir heraus, keinen wirklich großen Wert hat, dann wird's schwierig.
Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid.
Ja, bevor wir heute starten, möchten wir uns ganz herzlich bedanken bei unserem Unterstützer der heutigen Folge. Und das ist mal wieder die Allianz Lebensversicherung. Großartig, dass Sie dabei sind. Wenn es um deine finanzielle Zukunft geht, dann ist die Allianz für dich da. Und das selbst, wenn die Welt mal wieder Kopf steht. Und das tut sie im Moment. Focus Money übrigens hat die Allianz sogar zum finanzstärksten Lebensversicherer Europas ausgezeichnet.
Und zwar mit Recht, denn die Allianz hat für dich alles am Start, was du brauchst. Altersvorsorge mit Stabilität, hohe Zuverlässigkeit und gleichzeitig Renditechancen, was ja gerade in dem Niedrigzinsumfeld nicht immer gegeben ist. Da kümmern die sich aber drum. Und was wir besonders charmant finden, ist, dass es einen hohen Flexibilitätsanspruch bei der Allianz gibt. Funktioniert so, dass du bei vielen Altersvorsorgeprodukten der Allianz schon beim Vertragsabschluss und dann auch während der Vertrag läuft, die Möglichkeit hast, selber zu gestalten. Zum Beispiel, indem du sagst, ich möchte individuell was zuzahlen, weil gerade mehr Kohle da ist, oder ich möchte etwas entnehmen aus dem, was ich schon eingezahlt habe. Ja, weil, weiß ich nicht, gerade ein Engpass anliegt. Und auch, indem du den Rentenbeginn selber festlegen kannst. Das finde ich eigentlich noch das Schönste.
Flexibel bleiben heißt das Zauberwort. Also Leute, jetzt mit der neuen Allianz Lebensversicherung in die Zukunft starten. Wie geht das jetzt am besten, fragt sich der eine oder andere. Als erstes würde ich mal sagen, sich beraten lassen. Persönlich oder digital. Entweder du informierst dich bei deiner Beratung oder du besuchst allianz.de/deine-zukunft. allianz.de/deine-zukunft. Also, auf geht's.
Merci beaucoup, liebe Allianz Lebensversicherung. Und jetzt los mit der Folge.
Guten Morgen, Leon. An diesem regenfangenden Tag fällt es mir schwer, überhaupt erstmal die Augen aufzukriegen und die Lippen zu bewegen. Aber da ich ja diesen Fixtermin mit dir dann habe in dieser Woche,
bleibt dir keine Wahl.
Bleibt mir keine Wahl. Und das ist gut so. Es tut mir gut.
Schön.
Wie geht's dir heute? Wie bist du rausgerollt aus dem Bett?
Aufgeregt. Ich bin zugegeben mal wieder sehr früh wach geworden. Einmal um 2.30 Uhr. Und dann nochmal, glaube ich, gegen 5. Ja, Hölle. Ja. Und dann heute Morgen, weil ich auf so eine wichtige, was heißt wichtige, ich war so excited, wie wir Jungen sagen. Genau, weil ich auf eine Mail wartete und die kam da, die kam heute Morgen von Helen Mayberg, einer Professorin aus den USA. Ja. Die sitzt in New York und ist Neurologin und die arbeitet in einem Bereich, der mich so fasziniert hat, weil ich in den letzten Tagen mich damit beschäftigt habe und wir das hier drauf und runter diskutiert haben auch. Und zwar die Möglichkeit, über Tiefenhirnstimulation mit so einer Art Hirnschrittmacher Menschen mit schwersten Depressionen zurück ins Leben zu helfen, wenn du so möchtest. Also wirklich in Fällen, wo dann Psychopharmaka und Therapien nicht mehr geholfen haben, wo die Leute wirklich in so einem Dauerloch hängen, implantieren die denen kleine Stromkäbelchen in bestimmte Hirnregionen, insbesondere natürlich ins Belohnungssystem. Und da sind jetzt, also kommen jetzt gerade so die ersten Studien raus, deswegen bitte noch nicht zu viel davon erwarten, aber es sieht wirklich hochinteressant aus.
Es scheint zu funktionieren.
Es scheint zu funktionieren, es scheint langfristig zu funktionieren. Wahnsinn. Es gibt jetzt aber auch eine Untersuchung von der Uni Bonn und Uni Freiburg, wo die an 16 Patientinnen und Patienten zeigen konnte, dass das zum Teil schon in der ersten Woche echt geholfen hat. Und ich fand das so heftig, weil diese Idee, du hast irgendwie so ein kleines Gerät. Ja. Früher gab es dies wohl auch mit Hebeln, ne, wo die Leute dann selber bedienen konnten.
Ja, ja.
Und kannst dir dadurch Glücksgefühle verpassen. Ey, also so diese Vorstellung, ne? Zieh dir das mal rein. Du könntest morgens sagen, boah, heute ist regnet, wie du gerade beschrieben hast. Ist ein blöder Tag, aber ich habe ja zum Glück hier meinen kleinen Hebel, weiß nicht, oder eine iPhone-App, wo ich dann einmal kurz den Regler ein bisschen hochziehe und dann kriege ich jetzt jede Viertelstunde so einen kleinen Stromschlag im Hirn, den spüre ich gar nicht unbedingt direkt. Aber das Resultat wäre dann ein besseres Fühlen.
Alle nur noch gut drauf, ja.
fand ich ziemlich heftig. Und die forschte halt eben weltweit führend. Jetzt hat die mir gemailt und ist bereit. Und wir sprechen, glaube ich, nächste Woche oder sowas. Ich werde da nochmal berichten. Ja, fand ich eine krasse Vorstellung, weil es gibt halt irgendwie so eine Frau, die hat sich dann, als das in den 80er Jahren so das erste Mal ausprobiert wurde, hat sich wohl den Finger wund geklickt. Die hat ihren Mann vernachlässigt, ihre Familie, die konnte nicht mehr anders, ne? Und gab es auch so einen Fallbericht von einem 33-jährigen Deutschen, der gesagt hat, an dem Tag, als er entlassen werden sollte, nach so ersten Tests, die er dann im Krankenhaus noch durchgezogen hat, wollte der die ganze Zeit, dass der behandelnde Arzt ihm diese Stromstärke hochstellt, weil er Angst davor hatte, ohne genug Glück durch die jetzt schwierige Zeit zu gehen. Ja, also ganz heftig.
Klingt aber auch so ein bisschen nach Droge dann.
Ja, ja, ja.
Also bewirkt dasselbe dann wie MDMA oder so.
Diese Helen Mayberg, die zitiert auch unmittelbar oder die stellt unmittelbar den Bezug zu Drogen, zu Abhängigkeiten her und sagt, ja, wir sind nicht dafür gemacht, dass wir dann sagen, wir wollen jetzt ein paar Schuhe und sind damit zufrieden, sondern wir brauchen dann das nächste. Und so tickt halt der Mensch. Und das, finde ich ziemlich krass, also so als Vorstellung.
Ja, naja. So ein bisschen Dystopie klingt da mit, oder?
Ja, ne? Was ja eigentlich komisch ist.
Wie heißt denn dieser Film noch mit Jim Carrey, wo er gar nicht im wahren Leben unterwegs ist, sondern
Truman Show?
Truman Show, ja. Da lächeln ja auch immer alle.
Stimmt.
Ich will es auch gar nicht runterziehen, weil gehen wir mal wieder zurück. Du sagst, es geht eben um sehr depressive Menschen, denen nichts mehr hilft. Und dafür ist natürlich gut. Ja.
Genau, aber es ist wie immer, ne? Es ergeben sich dann die Möglichkeiten, wenn wir es wieder besser verstehen, wie es im Hirn mit den Glücksgefühlen geht. Wo ich sofort an diesen amerikanischen Pursuit of Happiness Mist denke und die ganzen Glücksseminare und Coaches, die da draußen rumlaufen und dir versprechen, oh, du musst dich gut fühlen und immer gut fühlen und dann ist das Leben der Erfüllung, ist doch Schwachsinn.
Ja, also früher, also wir reden ja jetzt mal kurzfristig nicht von schweren Depressionen.
Nee, genau. Ich rede jetzt
da muss was unternommen werden, aber so ein bisschen Melancholie im Leben sollte man schon aushalten können.
Tja. Gerade jetzt.
Auf der anderen Seite, eine Sache fällt mir auf. Ihr Wissenschaftler seid auch immer im Dienst, ne? Ja. Du denkst nachts daran, dass du diese E-Mail bekommen sollst. Sie schickt diese E-Mail sogar.
Ja.
Ich habe gestern Nachmittag habe ich hier am Fenster gesessen und einfach mal eine Stunde nur rausgeschaut.
Ja, du bist so schlau. Das ist.
Ja, weiß ich nicht.
Doch. Der Astrid Lindgren habe ich letztens gelesen, hat gesagt, und irgendwann brauchen wir doch auch noch Zeit, um einfach nur aus dem Fenster zu gucken.
Ja.
Und mit deren Büchern bin ich groß geworden. Pippi Langstrumpf, Michel und so weiter. Und was mache ich? Genau das Gegenteil. Du hast recht. Du hast vollkommen recht.
Ja, du hast mich ja schon öfter immer mit Pippi Langstrumpf verglichen und ich muss sagen, der Vergleich gefällt mir auch.
Das ist eine Ehre, ja, stimmt. Pippi Langstrumpf
war gestern war ich vielleicht etwas Heldin. Zu sehr Pippi.
Wieso?
Weil ich habe gedacht, komm, jetzt nach über 10 Jahren kein Sport, ich leg jetzt los. Ich war joggen.
Ganz kurz, was war der Impuls? Also nach über 10 Jahren?
Ich saß da so und in der Spiegelung im Fenster, so über 2 Ecken, habe ich gesehen, dass jetzt nach Griechenland einfach die Pocke größer geworden ist. So, ab in die Stadt, natürlich bestes, feinstes Joggingmaterial gekauft.
Klar, immer als erstes Material kaufen.
Nein, das ist das Allerwichtigste. Das hat mich auch schon glücklich gemacht, fast wäre ich gar nicht losgelaufen. Dann habe ich so 1,5 Stunden in Joggingklamotten da gesessen und alles Mögliche gemacht, eben aus dem Fenster geschaut und war nochmal bei Instagram unterwegs. Dann bin ich irgendwann wirklich losgelaufen und war auch ganz glücklich, als ich wiederkam. Ich habe gepustet wie so eine Dampfmaschine, wie so eine Dampflok. Also habe es auch wirklich so gemacht, wie man es machen soll, immer so ein bisschen laufen, dann wieder ein bisschen gehen. Also wenn man anfängt, gerade in meinem Alter, soll man nicht gleich übertreiben.
Dieses Zwischendurchgehen ist doch eine Ausrede von den Unsportlichen. Ist das echt? Soll man das echt machen?
Der Bewegungsapparat muss sich daran gewöhnen. Das merke ich nämlich heute. Ich weiß gar nicht, wie ich hier sitzen soll. Mir tut wirklich alles weh.
Nach 17 Minuten Joggen kamst du nach Hause und dachtest, boah.
Nein, 17 Minuten Joggen, 5 Minuten gehen, dann wieder Joggen. Und dann ging nach einer Stunde nach Hause, war ganz glücklich. Ich habe dann im Spiegel gesehen, dass die Preisschilder alle noch dran waren. Auch das hat mich irgendwie glücklich gemacht. Dann habe ich gedacht, ja, so ein bisschen stretchen, ne? Wäre ja auch nicht verkehrt, weil sonst kannst du morgen gar nicht mehr laufen. Aber die 5 Minuten stretchen haben es wohl nicht gebracht. Jetzt hänge ich hier irgendwie vor diesem Mikrofon, telefoniere mit dir und versuche eine Stellung zu finden, wo es nicht ganz so weh tut.
Aber ich liebe dieses Gefühl von, ich nenne es jetzt mal Muskelkater.
Ja,
nicht?
Man merkt deutlich den Altersunterschied. Du weißt überhaupt nicht, was ich meine.
Ach so.
Ich liebe auch Muskelkater, aber...
Aber gerade bräuchte eine Körpertransplantation?
Ja, ich bräuchte eigentlich einen Zivi, der mir mal die Schuhe zubindet.
Bufti heißen die jetzt.
Bufti heißen die.
Ja, gibt's da Bundesfreiwilligendienst, oder nicht?
Ja, wenn du das so sagst,
ja,
bei
ja.
mir ist Zivi so tief verankert.
Nee, sorry, Bufti.
Naja, also, wenn du mich fragst, ich bin stolz, aber auch schmerzerfüllt.
Ach, das ist eine schöne Kombi. Es klingt nach so einem Krieger, nach dem Gladiator. Stolz und schmerzerfüllt, nach dem Krieg erfolgreich zurückgekommen.
Ja, wahrscheinlich wäre die Flucht besser gewesen, die Flucht vor diesem Thema. Aber ich mach's diese Woche direkt nochmal. Ich war sogar heute Morgen schon beim Arzt, weil ich gedacht habe, so jetzt bin ich ja endgültig super fit.
Ja.
Die haben meinen Blutdruck gemessen zu hoch. Das kann gar nicht sein, wie Männer in meinem Alter so sind. Ich habe einen niedrigen Blutdruck, da kannst du wirklich jeden fragen. Jetzt haben die mir so ein Gerät verpasst. Also wenn es hier zwischendurch mal brummt, es ist eine 24-Stunden-Messung.
Ach. Ja.
Aber ich kann Ihnen jetzt schon sagen, was dabei rauskommt. Ich habe einen niedrigen Blutdruck,
ja,
hatte ich immer schon und das ist so und Punkt aus. Schluss. Ja, so sitze ich hier und freue mich heute mit dir zu korrespondieren über das Thema Prokrastination.
Ja,
früher hat man noch alles verschoben, heute ist es Prokrastinieren. In allen Zuschriften zu dem Thema kam das Wort vor. Irgendwie sind, glaube ich, alle stolz, das Wort zu kennen.
Ich hatte letztens mit einem Team zu tun, wo es darum ging, so kleine Schnipselvideos zu machen für jüngeres Publikum. Da habe ich gesagt, Prokrastinieren wäre sicherlich ein Thema. Und da guckten die mich an und meinten, nee. Also mit dem Wort, da schmeißen wir sofort alle raus. Das versteht der normale Durchschnittsmensch nicht. Und ich glaube, das stimmt nicht ganz, oder? Hat sich durchgesetzt. Scheint so verbreitet zu sein, das glaube ich ist auch ein Aspekt, dass alle schon mal gegoogelt haben, was passiert da eigentlich gerade mit mir?
Ja.
Und wie du jetzt dein Joggen beschreibst, klingst so, aber als wärst du auch ein Typ dafür. Also erstmal hinsetzen, erstmal Sachen kaufen,
ja, klar.
Dann hinsetzen.
Ey Leon, ich habe das erfunden, wirklich.
Echt?
Ich verschiebe alles. Echt? Alles. Ich würde meine eigene Herztransplantation verschieben.
Krass. Ich hätte dich jetzt so als so einen straighten. Du kommst immer so vor allem als Bühnenatze, so wie dieser lässige, verpeilte Proleter.
Ja,
Proleter, ja, aber ich habe dann doch manchmal das Gefühl, dahinter steckt jemand wohlorganisiertes, straightes, sehr straightes, auch ehrgeiziges.
Ja, ehrgeizig schon, aber ich bin ein Meister des Delegierens. Nicht nur des Verschiebens, sondern auch des Delegierens.
Ist ja was anderes als Aufschieben.
Ja, man sagt ja, der Volksmund sagt ja, man kann besser mit dem Faulen als mit dem Dummen zusammenarbeiten.
Ja.
Und das möchte ich direkt unterschreiben.
Ja. Ja, gut. Also heute prokrastinieren und ich darf vorweg teasern, dass es deswegen so spannend wird, weil viele vielleicht denken, wenn ich prokrastiniere, ja, dann bin ich faul oder ich muss mein Zeitmanagement verbessern oder an meiner Willensstärke schrauben. Es gibt aber neue Untersuchungen und daraus eine neue Theorie, die davon ausgeht, dass das Problem ganz woanders liegt. So, und die Lösungen gegen das Prokrastinieren, die sich daraus ergeben, die liegen mitten in der Welt unserer Gefühle. Und deswegen passt dieses Thema heute perfekt hin. Wir haben am Ende für euch wieder eine Liste vorbereitet mit 8 Tipps, Kniffen gegen das Prokrastinieren, von denen ich mal behaupten würde, dass ihr die meisten davon vielleicht so noch nie gehört habt.
Ich bin sehr gespannt. Aber können wir es nicht auf morgen verschieben?
Das war noch, bitte, da ist wieder der Comedian in dir, ne? Wir haben auch so ganz witzige Zuschriften bekommen. Übrigens vielen Dank für die zahlreichen, die da kamen. Aber diese Sparwitze, dann mach die Folge dann nächste Woche. Hab ich immer so gedacht, Comedy.
So ein bisschen, ja. Ein
bisschen ist okay.
Ich hasse auch Comedy, aber.
Ja, nee, ist klar.
So manche Dinger müssen gemacht werden.
Das stimmt. So, also wo kommt es eigentlich her? Sprachlich prokrastinieren, vielleicht klären wir das mal kurz, kommt vom lateinischen Verb procrastinare, hatte nie lateinisch, aber fand ich interessant. Das bedeutet pro für vor, also vorwärts und das Substantiv crastinum, was so viel bedeuten soll wie morgiger Tag. Also es geht im Prinzip wirklich darum, etwas auf den anderen Tag zu verschieben. Ich fand ganz interessant, dass die Forscherinnen und Forscher auf dem Gebiet sich aber einig sind, dass es nicht nur darum geht, also es ist nicht nur dieses Verschieben, sondern es geht im Grunde um eine Selbstverletzung. Denn man weiß ja ganz genau, dass das falsch ist.
Ja.
Und wir haben ja immer das Bewusstsein, wenn wir das machen, dass wir gerade diese eigentliche Tätigkeit, der wir wirklich nachgehen wollten, zum Beispiel Abschlussarbeit schreiben, eine Steuererklärung machen, irgendwie einen Text fertig kriegen, das ist das, was wir eigentlich machen wollen und dass wir da nicht vorwärts kommen und dass das eigentlich eine schlechte Idee ist, wenn wir uns jetzt irgendwie ablenken und was Alternatives tun. Und trotzdem machen wir das. Und das ist ja eigentlich das Krasse.
Ja, es kommen natürlich immer die Beispiele, gerade in der Zuschrift kamen die Beispiele natürlich Prüfungstermine.
Ja.
und auch schon mal Steuererklärung. Das kommt immer, aber oft sind es ja so die Kleinigkeiten. Küche aufräumen, den Topf noch eben spülen, vielleicht ein paar Sachen aus dem Keller wegwerfen, ja, überhaupt mal den Kleiderschrank durchforsten. Und auch das wird ja immer und immer wieder verschoben. Ich bin so gespannt, weil ich bin auf nichts Bewegendes gestoßen, was das hervorruft.
Ja, also da habe ich gleich für dich eine Geschichte, die, glaube ich, wirklich helfen kann zu verstehen, worum es geht. Aber ich würde erstmal noch ein bisschen das Ganze abklopfen wollen, was eigentlich dabei passiert oder was das für Ausmaße annehmen kann. Weil du hast gerade gesagt, okay, es gibt vielleicht so größere Themen, wie jetzt irgendwie eine für eine Prüfung lernen, aber dann auch die kleineren Sachen, ne, irgendwie was aus dem Keller wegschmeißen. Und ich merke, dass die Dinge, sobald ich so ein größeres Projekt vor Augen habe, in meinem Kopf so eine Hierarchie bekommen. Also ich weiß, ne, ich müsste mein Buch fertig schreiben. Und ich weiß, ich müsste eigentlich auch mal irgendwie im Garten den grünen Schnitt wegbringen und ich müsste in der Küche vielleicht mal kurz die Töpfe spülen. Und dann springe ich in dieser Hierarchie gerne Stufen runter, weil das Wichtigste, das wäre eigentlich das Große, aber dann mache ich plötzlich die anderen Sachen, von denen ich weiß, die müssten auch gemacht werden.
Die aber eigentlich gar nicht so wichtig
sind. Ja, genau, genau.
Ja, ja. Fingernägel schneiden.
Joggen gehen. Irgendwie sucht man sich ja immer dann was raus, was irgendwie eine Rechtfertigung
darstellt. Ja, okay, dann sind wir schon mal bei der Prioritätenliste. Ne? Und logisch wäre, Priorität 1 zuerst zu erledigen. Passiert aber nicht, wie du schon sagst, du müsstest da eigentlich sitzen und die nächsten zwei Seiten schreiben für dein Buch. Stattdessen denkst du dir, oh, ich spüle jetzt mal hier.
Ja. Oder ich mache noch kurz eine Instagram-Story, muss ich ja auch mal irgendwie machen, ne? Mal auf irgendwas hinweisen oder habe ich heute noch nicht. Und dann denke ich, ist ja auch Teil meines Berufs, so rede ich mir das immer schön und schon hänge ich da wieder dran.
Vielleicht stimmt es am Ende sogar.
Ja, weiß ich nicht genau. Also einerseits schon und andererseits merke ich aber auch, wenn ich es dann irgendwann mal schaffe, wirklich konzentriert am Buch zu schreiben oder mich auf etwas vorzubereiten, dann fühlt sich das so viel besser an, als wenn ich immer wieder dieses Prokrastinieren einschiebe, wo ich wirklich auch Meister drin bin und dann merke, ist doch eigentlich interessant, warum mache ich das eigentlich? Ich weiß genau, es fühlt sich schlecht an, ich weiß genau, es bringt mich eigentlich nicht vorwärts und trotzdem kann ich es nicht lassen.
Ja, wie gesagt, ich bin sehr gespannt.
Ja.
Wo das herrührt, das operieren wir raus bei mir.
Das operieren wir raus. Vielleicht mal so ein paar Eckdaten noch. Es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass es einen kleinen Geschlechtseffekt gibt. Männer etwas mehr, aber wirklich nur etwas mehr anfällig als Frauen. Und dann, da bin ich jetzt gespannt auf dich, ältere Menschen, beziehungsweise das Alter an sich, reduziert dieses Prokrastinieren. Also alte Leute wie du prokrastinieren angeblich weniger. Erste Frage, stimmt das? Also wird das besser?
Da kannst du mal sehen, wie jung ich mich fühle. Ja. Bei mir ist das nicht festzustellen, bei allen anderen im Umkreis und Freundesumkreis auf jeden Fall.
Echt?
Ja.
Und wie würdest du es erklären? Also es gibt eine wissenschaftliche Theorie, aber wie würdest du es jetzt aus der Praxis erklären?
Erfahrungswerte, dass man irgendwann wirklich mal feststellt, dass es völlig egal ist, ob du aufschiebst, weil irgendwann muss es doch erledigt werden. Und vielleicht sagt die Erfahrung oder hilft die Erfahrung einem mit, von vornherein die unwichtigen von den wichtigen Sachen zu trennen.
Ah.
Das heißt, du hast mehr wichtige Sachen, wirklich wichtige Sachen auf deiner Liste.
Und interessierst dich dann nicht mehr so für mal kurz Instagram-Story?
Genau.
Ah ja. Ja, okay. Ich fand interessant, vielleicht ist ein bisschen dunkler die Idee, aber irgendwie fand ich es auch spannend. Die Forscherinnen und Forscher, die sich damit auseinandersetzen, sagen, wenn die Zeit abläuft, dann ist schlichtweg kein Raum mehr, um alles aufzuschieben. Dann muss man sich mit den Commitments, die man gemacht hat, auseinandersetzen und da auch dran gehen.
Ja, aber das würde natürlich hauptsächlich die schönen Sachen betreffen, ne?
Ja, stimmt. Aber du hast ja auch manchmal Sachen, die du fertig kriegen musst oder wo du weißt, wenn ich das nicht schaffe.
Du stehst ja auch in Kontakt mit vielen älteren Professoren weltweit und gerade die kommen mir doch besonders fleißig vor, wenn du so erzählst.
Ja, weiß ich
aber
nicht genau.
Aber wird ja vielleicht sogar in dieselbe Kerbe hauen, sie ja ein Werk hinterlassen wollen.
Genau.
Und bestimmte Ergebnisse in ihrem Leben noch erzielen.
Es beruhigt mich aber erstmal, dass du beschreibst und dass die Forschung beschreibt, ältere Leute, da nimmt es tatsächlich ab. Wieso bei dir denn nicht? Was würdest du sagen?
Ja, ich habe zu viel Sachen im Kopf. Ich könnte morgen 1000 neue Träume aufschlagen.
Ah ja.
Und jetzt werde ich wahrscheinlich nicht mehr Surfweltmeister. Vielleicht liegt die Antwort sogar da. So Pläne, die man früher hatte, die gehen einfach nicht mehr. Also es ist völlig ausgeschlossen, dass ich nochmal Surfweltmeister werde. Also kann ich das schon mal abhaken.
Ach so, und das nimmt dir dann, Ach so, ja.
Genau. Und dann nimmt da ihr das den Druck. Schon mal eine wichtige Sache.
Jo. Ne?
So, dann, ja, dann, wie heißt es, was hatten wir letztens noch so schön? Wenn ich Sex habe, hat das keinen Zweck mehr, aber nur noch Sinn. Ja,
ja,
um das Thema jetzt auch direkt abgehandelt zu haben.
Verstehe.
Aber auch da ergeben sich Freiräume auf dem amorösen Feld.
Also so ein bisschen der Gedanke, diese vielen Optionen und Auswahlmöglichkeiten, die man irgendwie als junger Mensch hat, die fangen automatisch an, weniger zu werden mit dem Alter und dann wird es fokussierter.
Ja, um es mal ganz profan auszudrücken, dieses ganze Kleingeschissel, was cool und hip ist, das ist mir ja mittlerweile völlig egal, was cool und hip ist. Ich bin die Marke und da interessiert mich natürlich nicht, ob ich jetzt den bestimmten Adidas-Schuh noch haben muss oder die Sache gemacht haben muss. Mhm. Ja, da könnte schon eine Menge liegen.
Ja, das würde, glaube ich, mich persönlich auch sehr entspannen. Schade, muss ich noch ein bisschen warten. Mache ich aber gerne. Es ist übrigens so, dass die Prävalenz, also die Verbreitung von Prokrastination, ziemlich hoch ist. Also so in der normalen Erwachsenenpopulation sind es 15-20%, die das berichten. Und bei Studierenden sind es sogar 50%, was ja. Ich ziemlich heftig finde. Weil die Hälfte berichtet also wirklich zu prokrastinieren in einem Ausmaße, das wirklich Stress und Schwierigkeiten auslöst. Ne? Und da finde ich doch krass, wenn es so viele betrifft, dass es vielleicht wirklich was ist, was man dringend mal angehen müsste.
Ja, interessant wäre doch auch mal zu wissen, ob die, die nicht so viel aufschieben,
ja,
einfach erfolgreicher sind.
Ja,
also ich habe ja eben erzählt, dass ich heute Morgen bei meiner Hausärztin war. Und die macht einen sehr akkuraten Eindruck und die ist, glaube ich, sehr effektiv. Die Praxis ist sehr, sehr effektiv organisiert. Und da denke ich immer, sag mal, kommst du vom anderen Stern oder bist du einfach pflichtbewusster oder zielstrebiger oder eben keine Aufschieberin?
Achso, du vergleichst dann und merkst dann, okay, wie kriegt die das so hin?
Ja, also es wäre für mich unmöglich, da an diesen Punkt zu geraten. Ich will mich da auch nicht kleiner machen, als ich bin. Für sie wäre es wahrscheinlich auch unmöglich, sich als Komikerin auf die Bühne zu stellen.
Ja.
Obwohl, sicher bin ich nicht. Aber ich bewundere das dann immer so. Kennst du das?
Das kenne ich komplett, ja.
Ja. Ja.
Wenn man so ganz organisierte Menschen trifft, wo du das Gefühl hast, ja, okay, denen würdest du jetzt sagen, pass mal auf, du musst hier ein Buch schreiben und dann sagen die, alles klar, ich fang an. Und dann, ja, gehen die nicht auf, genau, Instagram und gehen nicht joggen und gehen nicht mal eben in der Küche was wegspülen und den Keller aufräumen vorher.
Genau,
ja,
die erledigen das Ziel in deinem Umfeld.
Ja, klar.
In deiner WG?
Nein.
Da natürlich nicht.
Wo hier irgendwer spielt, ja, nee, aber doch, sowas kenne ich, klar. Und machen mir auch, was heißt Angst, aber diese Leute ringen mir größten Respekt ab, ja. Aber ich weiß auch nicht genau, ob es so richtig gesund ist, ne? Das muss man ja auch mal fragen dürfen. Also wir haben ja hier schon oft genug dieses Machen, Tun, Weiterkommen kritisiert. Ist dann vielleicht nicht das Prokrastinieren auch irgendwie was sehr Menschliches? Vor allem, wenn so viele Menschen davon berichten.
Natürlich, das scheint ja wirklich so was Urmenschliches zu sein.
Ja.
Dass man erst handelt, wenn es so notwendig ist, dass kein Weg mehr dran vorbeiführt. Also ich stochere ja von meiner, du weißt ja jetzt schon viel mehr als ich, weil du ja da auf Ergebnisse gestoßen bist. Ich stochere ja noch im Nebel, wofür das gut sein kann. Man könnte natürlich, wenn man es ganz positiv ausdrücken würde, könnte man ja auch sagen, man arbeitet Schwerpunkte heraus. Man fokussiert sich auf die wirklich wichtigen Dinge.
Wie meinst du das?
Ja, du lässt vieles liegen,
ja,
und denkst dir, ja, ich warte lieber, bis hier eine wirklich entscheidende Situation kommt.
Ach so, okay. Also mein Problem daran wäre, an der Suche nach dem Positiven da drin, dass ich aus meiner eigenen Erfahrung weiß, und eben das zeigen auch die Studien, dass die Leute sich dadurch nicht gut fühlen und dass es manche wirklich richtig belastet. Und das, ja, finde ich, ist halt der Punkt, wo ich dann immer skeptisch werde, ne? Weil wir suchen ja immer nach den zwei Seiten der Medaille hier und versuchen, die Ambivalenzen rauszuarbeiten, die es ja meistens auch gibt. Beim Prokrastinieren, ja, bin ich trotzdem sehr skeptisch, ob wir was Gutes finden. Weil ich weiß nicht, wie gut es deiner Ärztin geht. Wie kommt die denn so vor, vom insgesamten Typ her? Ist sie gut drauf?
Die macht schon einen ziemlich guten Eindruck. So. Ich habe das Gefühl, die erledigt da ihre Arbeit, fährt nach Hause und macht lustige Sachen.
Tja.
Ja.
Ja, dann, also wie gesagt, ich glaube jetzt einfach aufgrund von Prokrastinieren oder nicht Prokrastinieren auf irgendwie die Persönlichkeit zu schließen und dann vielleicht beim Prokrastinieren jetzt auch noch was Positives zu suchen.
Ja, aber Medizin ist ja schon mal ein schwieriges Studium, kann man doch sagen. Ne?
Ja. Also so. ich finde Jura ist, was ich so weiß, ist Jura das Schwierigste, einfach vom Lernpensum, vielleicht nicht vom IQ, den man dafür braucht, aber du musst unfassbar fleißig sein. Dann finde ich, kommen aber ganz schnell sowas wie Medizin, Chemie, Physik, weiß ich nicht so. Diese heftig harten.
Ja, vor allen Dingen so bei Medizinern denke ich immer, es ist ja auch emotional sehr aufwendig.
Stimmt.
Du siehst ja auch viel Elend und
stimmt.
Ja. Darfst du in gewissen Sachen keine Berührungsängste haben? Also das so von der Komplexität finde ich Medizin schon extrem. So, und das führt mich dann dazu, dass ich denke, wenn jemand da einen Abschluss hat, dann muss er schon so eine gewisse Leistungsfähigkeit mitbringen und eben wenig Sachen verschieben.
Ja, stimmt. Also,
das
stimmt.
Das Ding kriegst du ja nicht in der Losbude.
Ich kenne aber auch Leute, die schwierigste Studiengänge gemacht haben, auch die erfolgreich abgeschlossen haben und die trotzdem wirklich heftigst unter Prokrastination gelitten haben. Also ich glaube, wir müssen wirklich versuchen, die zwei Themen auch mal zu trennen. Du wirst keinen Erfolg haben, wenn du jetzt alles aufschiebst und gar nichts hinbekommst, wenn das wirklich so ein krankhaftes Ausmaß annimmt. Da sind wir uns sicher einig. Und trotzdem kannst du, glaube ich, sehr erfolgreich sein und prokrastinieren. Es gibt ja diese klassische Studentenkurve. Also es fängt dann an, dass du am Anfang von einem Projekt erstmal so einen Peak hast, dann schießt deine Arbeitsbereitschaft in die Höhe, du machst ganz viel und dann merkst du, oh, ich habe ja noch Zeit, wenn das hier so weitergehen würde. Ne? Und dann kommt erstmal so ein langes Tief an Pause, wenig Arbeitsbereitschaft und dann Richtung kurz vor Ende geht's völlig ab, weil du jetzt fertig werden musst. Das haben uns ja auch viele Leute geschrieben. Ich habe meine Hausarbeit dann in 24 Stunden fertig gemacht, ne? Oder die Bachelorarbeit in
14 Semester.
Nach 14 Semestern, ja sowas.
Ja. Tja.
Vielleicht noch eine Zeitreise, mal dank dir hier möglich. Und zwar haben Wissenschaftler sich angeguckt, was berichten denn die Leute an Prokrastination und konnten zeigen, dass in den 70er Jahren nur so 4-5% der Erwachsenen gesagt haben, jo, das mache ich. Und wir haben jetzt schon gehört, heute sind es um die 20%. 15-20%.
Ja, aber das liegt, glaube ich, an der Ökonomisierung der Gesellschaft.
Ja.
Weil alles soll effektiver werden. Das stellt man wirklich an jeder Ecke fest. Jeder Prozess wird optimiert, jeder Ablauf wird optimiert. Dann gibt es die Selbstoptimierung. Du hast ja auf jedem Smartphone, da ist ja jetzt ein Schrittzähler drauf. Dann gibt es ja diese Fitnessarmbänder. Also die Selbstoptimierung nimmt extrem zu, finde ich.
Ja, das ist auch mein Eindruck. Aber 70er Jahre, wie alt warst du da? Ungefähr.
Ich war 75, war ich 10.
Okay.
Ja, aber ich hab Ende der 70er ja schon angefangen, Musik zu machen in verschiedenen Bands.
Ja.
Und klar, die Erinnerung spielt einem da sicher auch einen kleinen Streich und das wird alles so ein bisschen
schöner.
Beschönigt in der eigenen Erinnerung, aber das war schon eine Zeit, wo alles möglich war. Ne? Ich habe dir mal erzählt, dass ich mit freiem Oberkörper abends in die Stadt gegangen bin, kein Problem. Dann die Kneipen, die Clubs und so, die waren auch in der Woche voll, weil jeder gedacht hat, naja, komm, wenn ich heute Nacht nur 4 Stunden schlafe, dann gehe ich morgen früh eine Stunde später zur Arbeit und dann läuft das schon.
Ja.
Auf dem Bau wurde mittags vormittags um 11 getrunken. Auch das ist ja alles optimiert worden.
Ja,
das natürlich
stimmt.
Das meiste absolut zu Recht, aber so die Gemütlichkeit und die Lässigkeit ging natürlich so ein bisschen verloren.
Ich kann das selbst, wenn ich jetzt mir die letzten 10 Jahre angucke, als wir hier in Münster angefangen haben zu studieren. Mittwoch war Bergfest, Hälfte der Woche um. Abfeiern, auf jeden Fall in den Club. Donnerstag, weil man meistens Freitag frei hatte, auf jeden Fall auch feiern. Und dann Freitag sowieso, weil ja Wochenende war. Und wenn man es noch geschafft hat, Samstag auch. Heute die Läden hier, ich weiß nicht, ob du am Mittwoch in Münster noch so richtig weggehen kannst. Also die Läden sind auf jeden Fall viel, viel weniger besucht. Und das ist,
ja, überall,
geht
überall
für mich einher mit dem, was du beschreibst.
Ja, Optimierung, Ökonomisierung. Ich glaube, diese Überökonomisierung der Gesellschaft, die wird uns nochmal ganz schön in den Arsch drehen. Das glaube ich auch.
Es muss eigentlich, dafür sind wir nicht gemacht.
Nee, genau. Als ich dir eben sagte, ich habe gestern eine Stunde am Fenster gesessen und nur mal so rausgeguckt, meinen Gedanken freien Lauf gelassen, da hatte ich schon fast ein schlechtes Gewissen.
Krass.
Aber das ist es doch eigentlich, ne? Ab und zu loszulassen, einfach nachzudenken, sich an den Gedanken auch zu erfreuen.
Ich könnte mir auch vorstellen, das ist übrigens auch die alternative Theorie, das, was wir gerade beschrieben haben, wird auch in der Forschung angenommen, dass sich wirklich in der Gesellschaft selbst was verändert hat. Aber eine andere Idee ist, dass vielleicht heute mehr Leute vom Prokrastinieren berichten, weil der Begriff auch einfach viel verbreiteter ist. Das haben wir ja auch gesagt. Alle scheinen diesen Begriff mittlerweile zu kennen und man hat einfach eine viel höhere Awareness dafür, ein Bewusstsein. Und ich könnte mir vorstellen, dass das eben auch dazu führt, dass man plötzlich denkt, oh jo, ich bin hier krass am Prokrastinieren, wo vielleicht jemand in den 70er Jahren gesagt hat, ja, ist ja klar, dass ich mir jetzt erstmal einen Kaffee mache.
Ja, ganz genau. So, ja. Aber das ist doch nur eine Frage der Definition. Früher sagte man aufschieben, heute sagt man prokrastinieren. Ja? Morgen, morgen, nur nicht heute, sagen alle faulen Leute.
Der Spruch ist aber alt.
Ja, eben. Und das wurde aber mehr in Kauf genommen, dass man dann, also wenn es dann einer aufgeschoben hat, dann hat man gesagt, naja, komm, morgen ist auch noch ein Tag.
Stimmt. Ja. Ja, also wie gesagt, ich glaube, wir haben hier ein Problem, wo gesellschaftlich und persönlich einfach zwei Ebenen zusammenkommen. Ne, die Studien zeigen ganz klar, dass Prokrastinieren einhergeht mit geringerem Wohlbefinden, mit schlechterem mentalen Gesundheitswerten, wenn man das mal so nennen möchte, mit niedrigerer Performance übrigens. Also es wirkt sich nicht gut aus auf die Leistung.
Ja.
Finanziellen Problemen, es gibt sogar Zusammenhänge zu Depressionen, Ängsten, Stress, ne, und so weiter. Also die Liste ist wirklich lang. Und ich finde ganz interessant, dass man sich doch hier mal fragen muss, wenn das so unangenehm ist. Und wenn wir doch genau wissen, dass sich das blöd anfühlt und uns nicht wirklich vorwärts bringt.
Stimmt.
Warum zur Hölle machen wir das? Warum? Um
es positiv auszudrücken, wenn du es erledigt hast, hast du ja ein gutes Gefühl. Ne, ja. Warum verschieben wir, obwohl wir wüssten, wenn wir es erledigen, haben wir direkt ein gutes Gefühl?
Sehr schön. Du bringst uns schon der Lösung etwas näher. Ich finde,
ich möchte aber eben noch anbringen, weil wir darüber gesprochen haben. Ich habe mal in den 80er Jahren habe ich einen Aushilfsjob bei der Telekom gemacht. Sie gehörten damals noch zur Post und da wurde nicht besonders viel gearbeitet. Das ist noch stark untertrieben, wirklich.
Also dieses klassische Vorteil stimmte so beamtenmäßig.
Aber total, total. Wenn ich sehe, was wir früher zu fünft gemacht haben, das macht heute ein einzelner Mitarbeiter der Telekom. Und der schafft noch das Doppelte. Und damals sagte selbst unser Vorgesetzter, es gibt viele Dinge, die werden durch Abwarten noch wichtiger. Und der zweite Teil des Satzes war, vieles erledigt sich auch von ganz allein.
Ach so, also wartet einfach. Das, also gab quasi die Doktrin vom Chef ausgegeben, warten.
Ja.
Oder
ja,
wartet
ja,
genau. So lange, bis es dringend wird.
Wenn einer Gas gegeben hat, der war gleich unten durch.
Hammer. Ja, so, ja, warum nicht?
Selbst unser Personalratsvorsitzender damals sagte in der Personalratssitzung, wo ich glaube, da saßen 2000 Leute vom Fernmeldeamt. Wie gesagt, damals alles noch Post. Sagte, es muss immer Zeit sein für ein Gespräch unter Kollegen. War natürlich ab da Freifahrtschein für alle.
Das ist echt eine andere Mentalität, ne? Mit digitalen Stechuhren und genau auf dem Radar haben, wofür Zeit drauf geht. Krass.
Ja, jeder will ja auch reich werden und das Ganze nach oben schaffen.
Stimmt.
Damals hat man sich, glaube ich, eher damit abgefunden, dass man bestimmte Sachen dann eben nicht hat.
Ja.
Ja. iPhone 12 jetzt, bestes Beispiel. Wir schweifen ein bisschen ab, aber vielleicht gehört das alles mit rein. iPhone 12 ist, glaube ich, jetzt auf dem Markt. Und schon gucken alle, wie komme ich da ran. Ist doch völliger Irrsinn. Ich habe hier, glaube ich, ein iPhone 7 oder 8, ich weiß gar nicht genau. Ich wüsste gar nicht, was ich jetzt mit dem 12er sollte.
Ja, das ist, also ich glaube, dieses höher, weiter, schneller, ne? Weißt du noch, Lebensstandard als Ersatz für Lebenssinn. Das ist doch wieder genau dieselbe Nummer. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was beim Prokrastinieren massiv mit reinspielt, weil das uns das auch extrem stört und dass das bei so vielen Menschen zu Leiden und zu Problemen führt, glaube ich, kommt daher, dass du morgens antrittst mit dem Gedanken, heute muss ich aber 5 Seiten Bachelorarbeit schreiben oder heute muss ich unbedingt den Keller komplett entrümpeln, sonst war der Tag ja nichts.
Ja, genau.
Tja.
Und du nimmst das nicht mehr so hin.
Ja. Ja, und wie gesagt, bei psychischen Problemen, glaube ich, ist es immer sinnvoll, und ich finde, das machen wir gerade auch schon, sich zu fragen, warum tun wir das? Ne? Weil es ist ja eben etwas, was eben in vielen Köpfen stattfindet und deswegen steckt meistens irgendwas dahinter. Das macht dann nicht immer Sinn, weil sonst würde sich das Prokrastinieren nicht so schlecht anfühlen und so zu viel Leiden fühlen. Es ist also ein Fehler, den unser Hirn im Zweifel macht. Aber zu begreifen, warum das Hirn diesen Fehler macht, worum es wirklich geht, das bringt einen meist der Lösung etwas näher. Und da möchte ich dir eine Geschichte erzählen, die hat mich total begeistert. Und zwar ist der Ausgangspunkt eines der berühmtesten Experimente zum Thema Durchhalten, Willensstärke, ne, Motivation. Der Marshmallow-Test, den kennst du wahrscheinlich.
Ja, den hast du hier schon mal gebracht, aber ich bin noch mal wieder gespannt.
Habe ich schon mal erzählt, ne? Das war in den 60er Jahren, ich kürze ab, da saßen also Kinder vor einem Marshmallow und die bekamen dann die Option, entweder du isst den Marshmallow jetzt sofort, dann darfst du ihn direkt nehmen, diese Süßigkeit, die da vor dir steht, oder du musst eine Viertelstunde warten und dann kriegst du zwei. Ja. Ganz einfach. Ne? Und jetzt kann man sich schon vorstellen, wie die Kids da sitzen und das kaum aushalten und dann stupsen die das Teil an und lecken mal dran und so weiter. Und ich hatte dann mit dieser Forscherin Bettina Lamm von der Universität aus Osnabrück gesprochen. Die hat dieses Experiment mit Kindern nicht nur in Deutschland, sondern auch mit sehr ursprünglich lebenden Bauernfamilien aus Kamerun durchgeführt. So, und das ist jetzt das, was ich dir, glaube ich, noch nicht erzählt habe, weil das ist ja im Prinzip jetzt ein kultureller Vergleich und das Ganze ist ziemlich in die Gegenwart geholt. Also dieser ursprüngliche Test war in den 60er Jahren, das war jetzt vor kurzem. So, ja. Und jetzt konnte die Bettina Lamm mit ihrem Team zeigen, dass 70% der kamerunischen Kinder in aller Ruhe auf diese Belohnung warten. Manche sogar so entspannt, dass sie dabei eingeschlafen sind, während das von den deutschen Kindern gerade mal 28% geschafft haben. Die zappeln rum, die trommeln auf den Tisch, die fluchen diese Süßigkeit an, beschimpfen die, ne, und warten darauf, dass der Versuchsleiter zurückkommt und die zweite Süßigkeit gibt.
Und jetzt bin ich aber gespannt aufs Fazit.
Die Ursache für diese großen Unterschiede sieht die Forscherin in der Erziehung. Denn während Kindern in Kamerun klare Regeln beigebracht werden, dass man Teil einer Gemeinschaft ist und dass man Respekt haben soll und dass man Gehorsam zeigen kann und darf und dass man die eigenen Emotionen kontrollieren lernen kann, ist es bei deutschen Eltern so, die Forscherin, eher so, dass man aktiv sein soll als Kind, dass man das mitbekommt. Ne? Man darf seine Wünsche äußern. Wir werden quasi zur Ungeduld erzogen und in Kamerun ist es andersrum, sagt sie mir. Und ich finde so dieses, wir sind gewohnt zu bekommen, was wir wollen und das ohne zu warten und wollen sofort, dass das klappt und werden sonst quengelig und greifen nach der Süßigkeit. Ich glaube, das ist echt auch eine kulturelle Frage.
Absolut. Du siehst es ja jetzt auch während der Pandemie, die Individualisierung der Gesellschaft hat dazu geführt, dass jeder sagt, sehe ich nicht ein, ja. Nach meinem Empfinden ist das so und so, also mache ich das so und so. Also weniger das Gemeinwohl im Auge, sondern immer das Selbst.
Ich will mich jetzt so und so fühlen.
Ich jetzt.
Und darum geht es. Und da kommen wir jetzt endlich zu dem, warum machen wir das und nähern uns der Lösung. Prokrastinieren ist ein Emotionsregulationsproblem. Es geht darum, dass wir mit unseren Gefühlen falsch umgehen, wenn wir prokrastinieren. Es ist kein Zeitmanagement-Problem und es geht auch nicht darum, dass man jetzt eine App braucht, die einem hilft, irgendwelche To-Do-Listen in besseren Wegen zu organisieren oder dass man eben die Willenskraft hochschraubt. Man ist nicht faul, wenn man prokrastiniert, sondern man macht einen Fehler beim Umgang mit negativen Emotionen. Denn was passiert? Wir haben also irgendeine Aufgabe zu erledigen. Wir sitzen vor dem weißen Blatt und wissen, wir müssen jetzt in 3 Monaten unsere Bachelorarbeit abgeben. Ich nehme mal das Beispiel, weil es so viele Leute genannt haben.
Ja.
Und dann ist es doch so, dass ich am Anfang vielleicht sage, okay, das funktioniert vielleicht erstmal ganz gut. Ich bereite alles vor. Ne? Ich lade mir schon mal die wichtigsten Quellen runter. Ich lese mich ein. Das fühlt sich erstmal gut an, als würde ich das machen. Und dann wird es irgendwie schwierig, weil jetzt muss ich diese leere Seite füllen. Und dann kommen Gefühle auf, herausfordernde Emotionen, wie zum Beispiel Langeweile, weil das keinen Spaß macht. Ängste, ne, davor zu versagen. Unsicherheit, kann ich das schaffen? Frustration, ich komme nicht vorwärts. Selbstzweifel, ne, ich bin nicht gut genug hierfür. Und darum geht es. Denn wenn diese negativen Emotionen aufkommen, und ich die jetzt nicht ertrage, werde ich mir etwas suchen, was so eine Art Short-Term Mood Repair ist. Also eine kurzzeitige Emotionsreparierung. Ja, ich suche mir jetzt irgendwas, was dieses dunkle Gefühl in mir wegmacht. Und dann greife ich mir im Grunde egal was, ich halte es natürlich nicht aus, gar nichts zu machen, aber ich fange zum Beispiel, wenn ich die Bachelorarbeit schreiben sollte, jetzt plötzlich an, die Fenster zu putzen, weil das hat so einen klaren Rahmen, das ist vielleicht nach 6 Stunden fertig und dann weiß ich, ich habe was geschafft und fühle mich wieder gut.
Ja, ja. Und warum geht man nicht die große Aufgabe an?
Weil die große Aufgabe eben einhergeht mit so vielen negativen Emotionen, nicht immer, ne, aber bei den Betroffenen, dass ich es kaum aushalte und deswegen jetzt so eine Art Abkürzung zurück zu den positiven Emotionen wähle. Und ich finde, deswegen passt auch die Geschichte von den Kindern mit den Marshmallows ganz gut und auch das, was wir vorher besprochen haben zu diesem Kulturwandel, weil wir es kaum noch aushalten, wenn das sich mal nicht gut anfühlt. Wir sind das so gewohnt, jetzt sofort, ich jetzt sofort, so wie du eben gesagt hast. Und das ist
Der Kern, wenn man das dann umdreht, genau, dann kann man über die schnelle Aktion eben auch eine schnelle Befriedigung bekommen.
Yes.
Mhm. Ja, interessant.
Ist doch ein neuer Ansatz, oder? Ich fand das hochspannend, als ich das so gelesen habe, wo ich dachte, okay, mein Verständnis von Prokrastinieren war bislang auch eher ein anderes. Also eher dieses Zeitmanagement und irgendwie, ich muss durchhalten.
So. Ja. Und hättest du noch mal ein Beispiel aus deinem eigenen Umfeld, weil du kommst mir immer so fleißig vor. Du machst immer alles und du machst ja gerade die großen Aufgaben. Du machst dieser andere Podcast, den du machst, der ist ja auch so aufwendig, aber du machst das einfach.
Ich kann von mir selber erzählen, ja, klar. Also ich merke, okay, ich habe vielleicht den Anspruch, viel zu machen, viel zu schaffen. Ich glaube, ich bin da komplett Kind unserer Zeit. Genau das, was wir hier oft kritisieren, da hänge ich selber viel zu häufig mittendrin. Ne? Ja. Also dieses Machen, Tun, Wollen und irgendwie sich nicht zufrieden geben und nicht aus dem Fenster gucken, sondern gegenteilig sich zu verhalten. Und nichtsdestotrotz ist es dann zum Beispiel so, dass ich weiß, wenn ich jetzt eine Podcast-Folge in der Postproduktion mache für In extreme Köpfe, da muss ich viel recherchieren, da muss ich solche Metaebenen einsprechen, das texte ich, dann nehme ich das auf, dann muss ich es nochmal aufnehmen und so weiter. Aber das ist sehr konkret, das kann ich sehr konkret abarbeiten und das hat so einen klaren Zeitrahmen von einem Tag, sage ich mal. Während Buchschreiben, was eigentlich gerade wirklich immer dringender wird, weil die Deadline näher rückt und ne, was für mich viel, viel schwieriger ist, weil stell dir vor, du sitzt jedes Mal, jedes neue Kapitel sitzt du da mit der weißen Seite und musst die füllen, das stelle ich dann hinten an. Und so unterbreche ich immer wieder die großen Sachen für so Kleinigkeiten. Und wenn ich es schaffen würde, das haben wir hier auch schon oft eingefordert, am Tag mal etwas weniger Handy und etwas weniger Instagram, dann kann ich dir sagen, würde ich mich nicht nur besser fühlen, sondern würde ich auch viel, viel schneller vorwärts kommen. Und da prokrastiniere ich ganz aktiv. Keine Ahnung, also kann ich mich nicht von freisprechen.
Guck mal, der große Loriot, der wirklich auch ein guter Autor war, weil wir gerade beim Schreiben sind, der hat den Müßiggang doch sehr für dich entdeckt. Wohnte am Starnberger See, lebte mit seinen Möpsen da. Von ihm ist ja auch der Spruch, ein Leben ohne Möpse ist denkbar, aber nicht lebenswert oder sinnlos. Und selbst der hat gesagt, obwohl der gar nicht mehr viel zu tun hatte, gerade die letzten Jahrzehnte, du bist irgendwo eingeladen, musst eine Laudatio halten, hast ein halbes Jahr Zeit, diese Laudatio zu schreiben. Das sind ja dann vielleicht nur ein oder zwei Seiten. Wann schreibe ich sie? Einen Abend vorher.
Ja. Ja, genau. Aber jetzt ist ja die Frage, wie du dich bis dahin fühlst. Weil ich würde mich dann in dem halben Jahr davor, in den ersten 3 Monaten würde ich so denken, ah ja, hast noch Zeit. In den 2 Monaten davor würde ich denken, ah, jetzt hast du demnächst noch einen Monat Zeit. In den letzten 2 Wochen davor würde ich denken, jetzt musst du es mal machen. Und in all dieser Zeit würde in meinem Kopf so ein Druck wachsen und ich würde es wahrscheinlich dann wie Loriot auch einen Tag vorher schreiben, aber ich würde mich davor nicht müßig fühlen, also Müßiggang fühlen, sondern gestresst.
Ja.
Und dann wäre ich nachts
wach. Da ist vielleicht der Unterschied zwischen Älteren und Jüngeren.
Exakt.
Dass der Ältere denkt, naja, komm, ich mach's wie immer. Und denkt bis einen Tag vorher da gar nicht mehr dran.
Und ist weiß auch schon, der kann sich vielleicht dann auch besser auf sich verlassen. Ich finde, vielleicht ist bei uns Jüngeren so, dass noch so eine Ungewissheit dabei ist. Werde ich es denn diesmal wieder schaffen? Und um Gottes Willen, jetzt wird die Deadline, kommt näher und reicht mir die Zeit. Und als mit jemand mit mehr Lebenserfahrung hat sie vielleicht schon besser kennengelernt.
Wird schon so nach dem Motto.
Wird schon so.
Ja, das war beim Drehen von Alles Atze. Über die Jahre war das auch so am Anfang. Du, ich habe da, sobald ein Drehbuch kam, bin ich ja angefangen, das auswendig zu lernen. In der 7. Staffel wusste ich aber, warte ab, da kommen noch so viele Änderungen. Du lernst erst in der Nacht vorher.
Und dann war es nicht mehr stressig? Also es hat dich nicht mehr unter Druck gesetzt?
Das hat mich nicht mehr unter Druck gesetzt, was wir gerade besprochen hatten. Ich wusste dann, du weißt dann einfach, wie es funktioniert. Du weißt, belastest dich vorher nicht damit und es reicht, wenn es da passiert. Ja.
Interessant.
Ja.
Hoffe ich dann jetzt einfach. Ich hoffe jetzt ein bisschen darauf, dass das irgendwann kommt.
Warum gibt es Abgabetermine bei Büchern? Ich glaube, das geht ja allen Schriftstellern so. Und die Verlage sagen 9 von 10 Autoren geben nicht pünktlich ab.
So.
Ja. Bist du beruhigt?
Ich bin sehr beruhigt.
Kein bisschen, ne?
Doch, ja schon, weil du weißt halt immer, okay, alle anderen machen es auch. Aber du bist nur einerseits beruhigt, weil du das Gefühl hast, normal zu sein. Andererseits weißt du genau, es fühlt sich trotzdem nicht gut an. Tja. Kurzes Zwischenfazit vielleicht, also wir können festhalten, prokrastinieren, da beobachten wir beide, dass sich da vielleicht auch gesellschaftlich einiges verändert, was darauf einwirkt, ne? Was zumindest daran mitzerrt in unserem Kopf.
Zumindest nimmt das schlechte Gewissen zu.
Ja, genau, genau.
Und das haben wir ja jetzt gerade gelernt bei dir, dass eben die negative Emotion in Zusammenhang mit dem, was eigentlich getan werden müsste, uns davon abhält.
Richtig.
Und dann wenden wir uns lieber kleinen Dingen zu, die uns kurzfristig Erfolg versprechen.
Genau, das wäre für mich die wichtigste Stelle. Giving in to feel good. nachgeben, ja, um sich gut zu fühlen. Ich glaube, das ist das Schlagwort, was wir uns alle merken dürfen. Ne? Das ist im Prinzip, spielen wir es mal kurz durch. Wir setzen uns hin, wir wollen irgendeinen Task angehen, wir wollen irgendeine Aufgabe lösen. So, und dann projizieren wir uns im Prinzip gedanklich in die Zukunft, wie wird sich das anfühlen? Und dann wird uns klar, boah, das wird fast ganz schön viel. Ne? Das, ich weiß auch nicht so genau, wo soll ich anfangen, und das ist alles noch so diffus und man fühlt sich gestresst und schlecht. Und jetzt ist die emotionale Coping-Strategie, dass man sich kurz einen Kick besorgt, um sich weg von diesem negativen Gefühl zu bringen, und deswegen vermeidet man den Task, die Aufgabe. So, es ist relativ einfach. Und jetzt könnte man das natürlich kritisieren und hinterfragen. Wer mal sich weiter damit auseinandersetzen möchte, das Schlagwort ist TMT, Temporal Motivational Theory, also temporale, zeitliche Motivationstheorie. Gehen wir gar nicht so drauf ein. Ich darf aber eine Studie beschreiben, wo glaube ich, ganz schön klar wird, worum es geht. Hammer-Experiment, wo die das mal wirklich auch getestet haben. Dass das nicht nur Theorie sein könnte, sondern dass auch was dran ist. Und zwar
immer wieder hochgespannt.
Darfst du sein. Sie sind hingegangen und haben Studis gebeten, also Versuchspersonen, eine emotionale Geschichte durchzugehen. Und zwar gab es da im Prinzip verschiedene Optionen. Einmal eine, die einen glücklich macht, einmal eine, die einen traurig macht, und noch so eine neutrale Kontrolle. Geschichte. So, diejenigen, die jetzt eine glücklich machende Geschichte lesen sollten, die wurden quasi gebeten, sich in diesen Charakter reinzuversetzen, den Hauptcharakter der Geschichte. Und diese Person hat dann einen Autounfall und verletzt jemand anderen schwer. So, das soll die Leute traurig machen. Ne? Kann man sich, glaube ich, auch vorstellen, dass das funktioniert.
Ja.
Diejenigen, die glücklich gemacht werden sollten, hatten dann irgendwie ein Kind gerettet, und die Dritten haben irgendwas Neutrales gelesen. So, und das war der erste Teil. Wir haben jetzt also eine Gruppe, die ist eher in so einem traurigen Setup, die zweite ist eher glücklich und die dritte ist eher neutral. Und jetzt wurden die gebeten, einen Intelligenztest in einem nächsten Schritt zu bearbeiten. Und dafür bekamen die eine gewisse Zeit, um sich vorzubereiten, um dafür zu lernen.
Ja.
Und neben diesem sich vorbereiten hatten die aber auch die Möglichkeit, sich abzulenken, zum Beispiel mit Magazinen, ne? Mit irgendwelchen Spielen, mit irgendwelchen Puzzeln.
Ja, ja.
Und die durften selber entscheiden, wie viel die machen. Verstehst, ne? Also die durften selber entscheiden, wie viel sie ablenken.
Klar.
So. Und jetzt kam raus, dass die Leute, die in diesem traurigen Zustand waren, sich besonders viel abgelenkt haben. Also die haben besonders wenig Zeit für das Lernen dieses Tests aufgebracht.
Okay.
Die brauchten erstmal etwas, was in ihrem Kopf wieder das Bedürfnis nach dem Gutfühlen befriedigt.
Ja.
Ne? Die haben erstmal gepuzzelt oder gelesen.
Okay.
Mhm. Und das fand ich heftig. Und jetzt lege ich noch einen drauf. Es gab dann einen zweiten Teil dieses Experiments. Jetzt wollten die Wissenschaftler wirklich ganz genau wissen, liegt es denn echt an dieser Annahme dazu, dass wir unsere negativen Gefühle erstmal beeinflussen müssen, bevor wir irgendwie weitermachen können. Dann haben die Folgendes gemacht. Die haben den Leuten wieder negatives Gefühl verpasst, ne? Durch so eine Geschichte im Grunde oder ähnlich, ist egal. Und jetzt haben die denen gesagt, pass mal auf, du kriegst jetzt hier so eine sogenannte ich sag's auf Englisch, Mood-Freezing-Kerze. Also eine Kerze, die angeblich, das wurde dann quasi da so als Cover-Story benutzt, die angeblich aus der Aromatherapie kommt und die dazu führen soll, dass deine Gefühle einfrieren. Das heißt, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dachten jetzt, ich fühle mich schlecht, aber daran kann ich nichts ändern oder daran wird sich nichts ändern, weil die Forscher haben mir ja erklärt, dass diese Mood-Freezing-Kerze dazu führt, dass diese Emotionen quasi in meinem Kopf wie so Nebel gefangen bleiben.
Ja.
Und jetzt zeigt sich, dass die Leute dann plötzlich auch darauf verzichten zu prokrastinieren und sich auf diesen Test vorbereiten, weil die im Prinzip wissen, ich habe eh keine Chance, diese negativen Gefühle loszuwerden. Ist das nicht geil?
Hey, total geil.
Also
sehr interessant.
Weil da habe ich dann so gedacht, ich kann meine Gefühle verändern. Dann prokrastiniere ich, weil ich möchte mich gut fühlen.
Ja.
Wenn ich das aber nicht glaube, dann ist Feierabend. Dann lasse ich das.
Ah, das ist ja, das muss man sich echt hinter die Löffel schreiben. Aber du bist jetzt der Erste, der mir das so erklärt. Und das ist doch unglaublich. Das ist alle sämtliche Literatur dazu,
Das
immer nur die Symptome behandelt.
Ja.
Nicht die Ursache.
Genau. Ne,
es geht in allen Büchern geht es um, so schaffen sie es nicht mehr zu prokrastinieren. Ne, wie, so besiege ich die Aufschieberitis und so weiter. Alle Ratgeber gehen nur um die Symptome und gehen aber nie an die Ursache.
das beobachtest du oft. Also das ist ja jetzt hier eine Theorie. Wir haben erste Studien, die zeigen, hey, es könnte in diese Richtung gehen. Lasst uns damit auseinandersetzen. Ne? Und was mich wirklich oft stört und wo ich hoffe, dass hier auch klar wird, dass wir versuchen, alles dagegen zu tun, es wird viel zu viel verübereinfacht. Dann gibt es irgendwelche 6 Bulletlisten-Punkte, ne, wo dann mit so einer Klarheit dargestellt wird, das gilt's zu tun und dann funktioniert das. Und ich finde, wir müssen uns immer vor Augen rufen, ey, ganz, ganz viel zur Psyche wissen wir eben noch nicht. Und wenn dann jemand behauptet, hier ist die Superlösung gegen Prokrastinieren, stell dich schon mal darauf ein, dass er wahrscheinlich zu viel verspricht. Und deswegen finde ich, auch für uns jetzt, wenn wir gleich unsere Zehnerliste machen, das sind Ideen, das sind zum Teil unsere eigenen persönlichen Erfahrungen, das ist zum Teil Wissenschaft, aber diese Wissenschaft ist oft sehr, sehr jung, steht ganz am Anfang. Wir haben es noch nicht perfekt verstanden. Ich finde aber, diese Gefühlsseite dort drin anzugehen, das scheint mir sehr vielversprechend und die ersten Studien deuten ja auch darauf hin. So.
So, und jetzt sind wir doch an einen Kern unseres ganzen Podcasts auch wieder gestoßen oder auf einen Kern. Und zwar, dass viele Probleme, die wir haben, viele negativen Gefühle, viele Einschränkungen im emotionalen Bereich, von einem Kern kommen, an dem wir arbeiten müssen und eben nicht über die Symptome zu viel nachdenken sollten. Das haben wir schon ganz oft gehabt, dass wir an den Punkt gekommen sind, dass wir gesagt haben, das ist wahrscheinlich für jeden Psychologen nichts Neues, dass man einfach Schritte zurückgeht und sagt so, was ist denn, wo liegt der Hase denn wirklich im Pfeffer? Was ist die Grundlage dafür?
Ja.
Ja.
Und im Zweifel, dass man sich bei allen Maßnahmen, die man so ergreift, um sich irgendwie zu verändern und klar, also sich optimieren zu wollen, wir schlagen immer so auf diesen Begriff drauf, aber vom Grundsatz her an sich zu arbeiten und sich irgendwie zu verändern, ist ja völlig legitim. Aber bitte lasst uns gucken, dass wenn wir das versuchen, dass wir uns auch trauen, hinter die Fassade zu gehen und im Zweifel auch, genau wie du gerade gesagt hast, eher so in Richtung Kern, auch wenn wir den nicht unbedingt sofort finden und vielleicht gibt es den auch gar nicht immer, aber dass man wirklich sagt, ich wäre auch bereit, mal um die Ecke zu denken und wirklich ans Tiefere zu gehen, statt jetzt an der Oberfläche nur zu kratzen mit irgendeiner Zeitmanagement-App.
Ja, aber wie oft gibt es das, dass jemand dann Leidensdruck hatte, sich an eine Psychologin gewandt hat und dann ein Jahr später sagte, das Problem lag ganz woanders, als ich dachte.
Ja.
Ja, 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 und das kommt doch immer wieder zum Vorschein. Wie ich eben schon sagte, es gibt so viel Ratgeber zum Thema Aufschieben und alle behandeln immer nur die Oberfläche.
So, und dann machen wir uns jetzt die Mühe und versuchen mal tiefer zu kommen, aber ich glaube nicht mit einem Anspruch auf ins Stein meißeln.
Können wir gar nicht.
Deswegen dürfen da auch, glaube ich, ein paar Klassiker-Tipps dabei sein, weil die sind ja auch nicht alle falsch und Quatsch, aber Fokus liegt auf dem Umgang mit negativen Gefühlen, die uns scheinbar ins Prokrastinieren treiben. Der falsche Umgang damit und deswegen jetzt vielleicht mal eine neue Art von Liste.
Ja, und ich glaube, bei jedem Tipp können wir zurückverfolgen, dass wo die Quelle dafür liegt. In uns.
Der Kern.
Ja.
Ja. Wir haben heute für euch 8 Tipps, eine Achterliste vorbereitet zum Thema Prokrastinieren. Und bevor wir damit anfangen, dürfen wir euch noch kurz unseren zweiten Werbepartner heute vorstellen.
So, und unser heutiger Sponsor ist einer, der hochwillkommen ist, weil es geht nicht nur um Gesundheit, sondern darum, sich regelmäßig gut zu ernähren. Und da hast du, glaube ich, auch noch Luft nach oben, oder?
Durchaus und es geht auch noch, finde ich fast, muss man als dritten Pluspunkt noch sagen, um Faulheit.
Ja.
Müßiggang positiver formuliert und sehr viel Flexibilität und da tun die auch was für.
Ja, und jetzt pass mal auf, mein lieber Leon.
Trommelwirbel.
Also unser heutiger Sponsor ist mit Sicherheit genau das Richtige für dich. HelloFresh heißt er. Bei HelloFresh findet jeder was, vom Single bis zur Familie. Hast du schon mal gehört, HelloFresh?
Habe ich nicht nur gehört, er wird bei uns im Büro vom gesamten jungen Team sehr fleißig genutzt und ich darf herzlich danken, dass HelloFresh mir auch eine Box geschickt hat und ich bin echt so ein Kochstiesel. Ja. Aber da haben wir es ausprobiert und hier in unserer WG von gekocht und was soll ich sagen, das ist in vielerlei Hinsicht praktisch, weil man als absoluter Nerd auch damit zurechtkommt und es kommt direkt nach Hause geliefert, was für mich ehrlich gesagt das Einkaufen erspart hat. Das fand ich auch echt gut.
Ja. Ich darf mal die Hauptpunkte aufzählen. Abwechslungsreiche Rezepte in wöchentlich wechselnden Menüs. Keine Lebensmittelverschwendung, weil aufs Gramm genau abgewogene Zutaten, das ist super. Eine kostenlose Lieferung nach Hause zum Wunschtermin Und jetzt kommt's, volle Flexibilität durch Lieferpausen und ohne Mindestlaufzeit. Du bist total flexibel. Wenn du nicht kündigst, werden wöchentlich immer neue frische Kochboxen verschickt.
Das heißt, ich muss mir im Prinzip überhaupt keine Gedanken machen, wie das abläuft, was ich als nächstes kochen kann.
Genau.
Und trotzdem gibt's so eine gewisse Kreativität. Ist jetzt nicht wie Pizza bestellen.
Du kannst auch phasenweise aussteigen, zum Beispiel wenn du im Urlaub bist und so. Es gibt keine Mindestlaufzeit, es besteht also kein Grund zur Sorge.
Hast du denn noch was für uns im Köcher, dass wir ein bisschen sparen?
Ja, absolut. Und mit unserem Code FRESH50 oder FRESH50, alles zusammengeschrieben und fresh groß, spart ihr insgesamt 50 Euro auf die ersten 4 Boxen. Dabei gilt 25 Euro auf die erste Box, 15 Euro auf die zweite und 5 Euro auf die dritte und vierte Box. Findet ihr auch alles nochmal in unseren Shownotes. HelloFresh ist echt super, oder?
So, ich würde jetzt gleich schon anfangen kochen zu wollen, auch wenn ich sonst nie koche, aber damit geht's echt klar. Und vor allem, wenn man noch so viel spart, würde ich sagen, kann man es 4 Boxen lang testen. Macht das doch frohes Nachkochen.
Probiert es unbedingt aus, es ist wirklich eine ganz tolle Sache. Ja, Leon, bevor wir jetzt loslegen mit unserer Liste, möchte ich nochmal eine Zuschrift vorlesen, die mich eigentlich sogar ziemlich erheitert hat. Also wie gesagt, wir hatten euch aufgefordert, zum Thema Prokrastinieren zu schreiben. Da schreibt jemand, hi, ich bin absoluter Prokrastinator 1000. An der Stelle habe ich schon gegeiert. Im Studium die Hausarbeiten schon über Jahre geschoben, in Klammern unter anderem Deutsch studiert, gefühlt alle in den letzten 4 von 14 Semestern geschrieben. Staatsexamensarbeit bis zum letzten Tag, Nachtschichten von Referaten, um 4.30 Uhr ins Bett, klingt nach Leon, 8 Uhr im Seminar gehalten, done it, been there. Ich glaube, entscheidend dafür, man kommt halt doch meistens irgendwie damit durch. Es klappt alles und die Noten sind trotzdem gut. Leider, und das passt ja zu dem, was du gerade eben gesagt hast, leider fühlt man sich dennoch 90% der verfügbaren Zeit richtig schlecht. Meine Frage, also von ihm, korreliert Prokrastination mit der Bewertung der Aufgaben? Nach dem Motto, wenn du prokrastinierst, ist es dir nicht wichtig genug? Oder wird es als nicht so wichtig eingestuft? Unterbewusst willst du das Studium bzw. Fach gar nicht so gerne machen.
Ah ja.
Ja? Ja. Ja. Gar nicht so dumm, die Zuschrift. So, Frage 2. Ist Prokrastination eine Schwäche oder Schlucht eine andere Bewältigungsstrategie? Sollte man sich umgewöhnen, neue Techniken dagegen anwenden, kann man vom Typ Prokrastinator 1000 zum Arbeitstier werden? Lieben Gruß, Tim. Also Tim von uns beiden, ganz liebe Grüße zurück, ganz danke. Tolle Zuschrift.
Vor allem, also ich musste lachen bei und nach 14 Semestern fertig mit dem Studium und alles in den letzten 4 Semestern gemacht. Und Tim beschreibt schon so, als wäre es stressig gewesen, wo heute in 4 Semestern quasi ein Bachelorstudium abläuft. Hammer. Zwei Fragen waren drin. Einmal, die erste war...
Korreliert Prokrastination mit der Bewertung der Aufgaben? Nach dem Motto, wenn du prokrastinierst, ist es dir nicht wichtig genug.
Es gibt, wie gesagt, eine ganze Reihe von Theorien zum Prokrastinieren und einige bewegen sich auch im Bereich von Motivation. Und da ist doch immer die Annahme, dass wenn ein Ziel für mich selbst aus mir heraus keinen wirklich großen Wert hat, dann wird es schwierig. Und ich glaube, da muss man sich immer klar machen, dass da wahrscheinlich zwei Sachen reinspielen. Ne? Irgendwie will man dieses Studium fertig machen, aber wenn es nicht so wirklich deins ist, dann wird es mit dem Prokrastinieren sicher härter. Also es wird schwieriger.
Ja.
So,
ja,
und ja. Die zweite Frage, ich finde, die haben wir schon teilweise beantwortet. Ist das vielleicht die Schlucht einer anderen Bewältigungsstrategie? Ja, ganz klar. Ne? Es geht gar nicht nur um die Aufgabe, sondern es geht darum, dass wir verdammt nochmal uns die ganze Zeit gut fühlen wollen und deswegen alles tun, um positive Emotionen zu haben. Und das ist der Fehler im System.
So. Ja, und wie verhindern wir, vielleicht kommt das ja gleich noch bei dir, bei den Tipps, wie verhindern wir das, was du heute so herausgearbeitet hast, wieder zu vergessen?
Ja,
Dass wir das weiter im Vordergrund beibehalten, dass wir immer wissen, was wir da gerade machen.
Ja, ich muss noch einen ganz kurzen vorlesen. Ich habe mal, während ich prokrastiniere, eine Kurzgeschichte über Prokrastination geschrieben und hatte anschließend das Gefühl, richtig was geschafft zu haben. Das fand ich so geil, weil ich habe schon diesmal am Montag dazu aufgefordert, uns Sachen zu schicken und hätte eigentlich am Montag das Buch schreiben müssen und merkte, okay, ich fordere jetzt hier auf, uns Sachen zum Prokrastinieren zu schicken und bin dabei am Prokrastinieren. Das ist Next Level Shit, das ist Metaprokrastination, kennen wir glaube ich auch alle. Also wer jetzt gerade diesen Podcast hört, weil er denkt, ich müsste eigentlich meine Hausarbeit schreiben, mach sofort aus.
Aber von dir fand ich jetzt gerade gut, die Formulierung. Next Level Shit.
Klar, jung geblieben. Ich habe auch Vans-Schuhe. So, jetzt.
Wollte ich mir immer mal kaufen, ja. Hab's aber nie geschafft. Nee,
da musst du erst noch älter werden, weil dann darfst du damit wieder jung aussehen.
Ich hab's immer aufgeschoben, meinte ich.
Punkt Nummer eins, mein lieber Freund, ist ein uns bereits bekanntes Thema. Wir haben eine ganze Folge dazu gemacht und ich möchte das hier nochmal reinschmeißen. Und zwar das schöne Wort, was es im Deutschen nicht gibt, Selbstmitgefühl.
Ja!
Du erinnerst dich an dieses buddhistische Tsewa, T-S-E-W-A.
Das machen wir demnächst nochmal.
Können wir eigentlich nochmal machen. Also Forscher haben einen Zusammenhang gefunden bei Studis zwischen Prokrastinationswerten und wenig Selbstmitgefühl. So, und ich finde, das liegt auf der Hand. Ne? Was mache ich, wenn ich prokrastiniere? Wie reagiere ich dann? Dann sage ich mir doch, was denn stimmt denn mit dir nicht? Ne? Reiß dich mal zusammen, mach deine Arbeit fertig. So redet man ja mit sich selbst. So ist ja die Stimme im Kopf. Was bist du so faul? Boah, du hast das jetzt schon wieder nicht geschafft. Jetzt hast du wieder den ganzen Tag Fenster geputzt. Und jetzt könnte man ja sagen, danke, dass es diese Stimme gibt. Die tritt mir in den Hintern und wenn es die nicht gäbe, wird es ja noch schlimmer. Ja und nein. Wir brauchen eine Grundmotivation, haben wir gerade eben schon bei Tims Zuschrift gesagt. Aber... Was nichts bringt, ist dieses auf sich einprügeln, dieses sich fertig machen. Ja, wir machen Schuldgefühle, machen diese Schuldgefühle im Zweifel so groß, ruminieren dann, kreisen in Gedanken die ganze Zeit da drum und machen es viel, viel schwieriger für uns, überhaupt aus diesem Tal wieder rauszukommen. Was passiert? Ja. Ich brauche jetzt nochmal was Krasseres, um mich irgendwie positiv zu fühlen und es entsteht eine Spirale.
Ja, und im schlimmsten Fall ruinierst du diese Herausforderung.
Ja, genau. Und deswegen, so komisch das klingt, selbst mitfühlend, nachsichtig mit sich sein, wenn man prokrastiniert.
Ja.
So.
Ja, lässt sich bleiben. Mal wieder. Ich habe einen Tipp aus der Praxis von jemandem, der auch so Prokrastinator 1000 ist. Ist so ein: Fang einfach an. Fang einfach an. Ja. Verlier dich nicht in zu viel Überlegungen und Einzelschritte. Vor allen Dingen verlier dich nicht in zu viel negative Gedanken zu dieser Aufgabe. Und das hätte ich jetzt schon fast gelernt aus dem, was du eben vorgetragen hast. Man kann auch manchmal einfach anfangen. Das ist jetzt sehr die Praxis und trotzdem passt es.
Wie war das bei dir, als du dein erstes Comedy-Programm geschrieben hast? Also wirklich wusstest, damit will ich jetzt raus auf eine Bühne. Hat das da geklappt?
Das hat da geklappt, weil ich einfach aus Lebenserfahrung wusste, wenn du das jetzt nicht machst, kannst du alles vergessen. So, denn das passt auch zum Tipp. Ich hätte 1000 Gedanken dazu haben können. Dadurch wäre es immer komplizierter geworden. Ich hätte noch mehr Bücher dazu lesen können. Ich bin einfach angefangen. Und das hat dazu geführt, dass ich mir nicht zu viel Gedanken darüber gemacht habe.
Ah ja.
Und dazu, dann hatte ich auch nicht so viel Zeit, dass zu viele negative Gedanken aufkamen.
Ich frage deswegen, weil ich bei mir, als ich das erste Programm jetzt geschrieben habe, gemerkt habe, ich tue mich so schwer und dann sitze da und dann ist der erste kleine Block vielleicht fertig und dann muss ich ja im Prinzip mit dem nächsten Block anfangen und dann ist es wieder ein Neustart. Und das hat auch sowas, so eine kranke perfektionistische Haltung, wo ich dann immer wieder merke, genau das, was du sagst, fang einfach an. Du kannst kein Buch schreiben, wenn du das Buch nicht schreibst. So, das kriege ich noch ganz schwer in meinem Kopf erst hin.
Ja, und oft, ich weiß nicht, ob du das bei dir feststellst, wenn ich Seiten schreibe oder auch für Bücher irgendwas schreibe oder eine Laudatio schreibe oder ein Grußwort oder wie auch immer. Ich wundere mich manchmal hinterher über mich selbst, was da steht. Ich hätte gar nicht gedacht, dass ich sowas da hinschreiben kann. Ich lese das dann durch und denke mir, oh, du schreibst ja viel besser, als du dachtest.
Und du merkst es dann, indem du es machst.
Genau. Und dadurch kriegt man wieder ein gutes Gefühl. Das, was du eben beschrieben hast, die negativen Gefühle bezüglich dieses Themas werden kleiner.
Ja.
Und wenn man anfängt, lädt man das Thema meistens positiver auf.
Gefällt mir gut. Schön, ja, cool. Okay, nächster Punkt für mich ist sich selbst vergeben. Das geht vielleicht so ein bisschen einher mit dem Selbstmitgefühl, aber ist vielleicht so der Moment danach eher. Also, dass ich gerade prokrastiniert habe und merke, boah, was war das jetzt wieder für ein Fehler? Und ich hatte wirklich einen Freund im Studium, der ist da dran zugrunde gegangen. Der hat sich dafür fertig gemacht. Ne? Der konnte dann auch nachher nicht mehr unter Leute nach dem Motto, weil der wirklich dachte, ey, das ist hier, ich bin so ein Fehler, ich mache so viel falsch. Und da gab es eine Studie 2010, wo Forscher zeigen konnten, dass Menschen, die in der Lage waren, sich zu vergeben, nachdem sie prokrastiniert haben, dann für ein nächstes Examen, also für ein zweites Examen, auch wieder besser gelernt haben oder weniger prokrastiniert haben. Also ich glaube wirklich, dass du auch so dir zugestehst, einen Haken hinterzumachen, wenn es passiert ist und dann weißt, okay, beim nächsten Mal kann es auch wieder anders laufen, ist besser, als wenn du, wie gesagt, da so drum kreist und dich dran aufhängst.
Ja. Es läuft ja alles immer darauf hinaus, dass du das Thema nicht immer negativer auflädst.
Mhm, genau.
Ja.
Nummer 3.
So kommt jetzt ein Tipp von mir, der dritte Tipp hier in unserer Runde. Such dir jemanden, der eventuell an dieser Sache mitarbeitet und dir noch weitere Grundlagen erläutert, damit du dich nicht länger hilfs- oder ahnungslos fühlst.
Ach.
Ja, und darüber zaudert man vielleicht etwas weniger, weil auch da macht man das Negative wieder kleiner. Und, ne, Volksmund, geteiltes Leid, halbes Leid.
Ja.
Und dadurch wird die Aufgabe vielleicht für dich so etwas heller.
Ja, verstehe. Also es geht ja eigentlich genau in die Richtung von diesen Emotionsthemen. Ich versuche mir im Prinzip was zu holen, was das Erledigen der Aufgabe an sich schon aufhält, weshalb diese ganz negativen Emotionen, die Bachelorarbeit vielleicht auslöst, in den Hintergrund treten.
Genau.
Oder weniger werden, sagen wir es mal so.
Bachelor oder sonstige Vorträge. Du sollst in der Firma über deinen Fachbereich einen Vortrag halten. Du holst den Kollegen dazu, der vielleicht sehr erfahren ist, und dadurch verliert diese Sache schon wieder etwas an Bedrohlichkeit.
Geil. Gefällt mir gut. Nummer 4, eine Untersuchung von 1991, der Forscher oder die Forscherin mit dem fantastischen Namen Ferrari hat Leute gefragt, die besonders prokrastinaten und welche, die besonders wenig prokrastinieren, bestimmte Selbstevaluierungsfragebögen auszuwählen.
Ja.
Also die haben denen so eine Reihe hingelegt, ne? Du konntest dann quasi aussuchen, den nehme ich und danach beantwortet man den und erfährt da quasi etwas über sich selbst. Kannst du dir ja vorstellen, zu verschiedensten Themen. Und das Spannende war jetzt, dass die Prokrastinierer im Vergleich zu den Nicht-Prokrastinierern Fragebögen vermeiden, also die wählen die nicht aus, wo es um soziale Skills geht. Also die Prokrastinierer haben keine Lust, sich mit den Themen auseinanderzusetzen, wo es um ihre Social Skills geht. Die haben die aktiv vermieden, weil die gar nicht wissen möchten, wie sie denn mit anderen interagieren. Und das schließt so ein bisschen an deinen Tipp an. Ich glaube, dass man sich durch dieses Prokrastinieren, das habe ich eben auch bei meinem Kumpel im Studium beobachtet, wirklich auch ins Abseits stellt. Ne? Es gibt Untersuchungen von der gleichen Forschungsgruppe, die zeigen konnten, dass Prokrastinierer andere Prokrastinierer auch nicht mögen. Also man isoliert sich wirklich, ne? Weil man von denen die krassesten Prokrastinierer erwarten noch, dass andere Prokrastinierer gefeuert werden am Arbeitsplatz, wenn die prokrastinieren oder auf jeden Fall bestraft werden müssten. Und du wirst im Prinzip durch dieses Prokrastinieren auch so eine Art Sozialspack, weil du komplett sagst, mit wem soll ich denn jetzt noch klarkommen? Und da, finde ich, sind wir ein bisschen an dem Kern. Wenn du dich dem stellst und vielleicht so deine Social Skills angehst und dich fragst, hey, wo isoliere ich mich eigentlich hier durch dieses Prokrastinieren von anderen, weil ich unausstehlich werde, weil ich nicht zufrieden bin, dann finde ich, gibt man sich eher die Chance, genau das, was du gerade eben schon gesagt hast, wieder mit anderen zusammenzukommen und insgesamt so etwas heller, ne, in den Emotionen zu werden.
So. Ja. Okay, verstanden.
Okay, gut. Ich war unsicher, aber
mir hat das gefallen. Sehr interessant.
5.
Ja, jetzt kommt so ein ganz praxisnaher Tipp.
Trau dich.
Wo es nicht so sehr um die Emotionen geht, sondern einfach ums Handwerk.
Ja, los.
Ich habe drüber geschrieben, sei allzeit bereit. Klingt größer, als es ist. Aber ich meine damit, nehmen wir jetzt mal dich, Dr. Leon Winscheid, der sein Buch schreiben will. Leg dir alles so hin, dass du jederzeit anfangen kannst. Dass du nur 3 Schritte machen musst, dass du nicht alles erst noch wieder aufbauen musst und die Bücher, sondern alles so, dass du dich so innerhalb von einer halben Minute da reinstürzen kannst.
Ja, Hammer. Ist klar.
Und das ist so praxisorientiert eigentlich, dass eigentlich jeder darauf kommen sollte.
Ja, und ich glaube, es ist gar nicht so fern von dem, was wir besprochen haben. Also ich finde, es passt auch zu diesen Emotionen. Man kann sich ja wirklich auch so eine Art Straßensperre im Kopf vorstellen oder Hindernisse, die irgendwie im Weg sind. Ne? Und wenn davon viele da sind, dann ist klar, dass es anfängt, sich schlechter anzufühlen, wenn ich versuche, eine Aufgabe anzugehen. Also mach's dir leicht, finde ich überragend.
Ja, das ist jetzt das leichteste Beispiel, was ich bringen kann, ist, du willst was Schönes kochen und es ist doch gut, wenn du alle Küchengeräte schon hast. Du hast eine Raspel, du hast einen Mixer, du hast das alles da. Das ist jetzt nur bildlich gesprochen, ist ja klar. Aber wenn das alles da ist, dann kannst du einfach direkt anfangen zu kochen. Du musst nichts mehr besorgen.
Das ist für mich das perfekte Bild. Ich habe mal bei Riverboat, MDR-Talkshow, Holger Stromberg kennengelernt, Fernsehkoch. Und da haben die ein Foto von dessen Kühlschrank gezeigt. Und ich war zutiefst fasziniert, erstens von der Ordnung und zweitens davon, dass der, ich glaube, montags sich also Sachen geschnippelt hat, wie jetzt Bohnen, Salatkopf schon mal fertig gemacht, Tomatenscheiben und das in so Dosen und Gläsern dann in diesem Kühlschrank stehen hatte und gesagt hat, wenn ich dann am Mittwochabend was koche, dann haue ich mir einfach 2, 3 von diesen fertigen Tupperdosen in eine Pfanne mit ein bisschen Knoblauch bei und Olivenöl und schon geht's ab. Das ist genau geil, das. Ne? Total gut.
Und guck mal, so wie wir drüber sprechen, möchte man am liebsten jetzt gleich loskochen.
Wollte gerade sagen.
Ja. Weil es Spaß macht, weil man alles da hat. Ja, du brauchst und gute Pfannen und gute Messer. Zack und los geht's.
Nummer 6. Weg mit den Alternativen. Für mich das eigentlich das perfekte Beispiel sind Katzenvideos. Also doch, ist es. Also es gab wirklich eine Untersuchung mit Tausenden von Leuten von Jessica Myrick an der Media School in der University of Indiana. Und die hat gezeigt, also wirklich mit einer riesigen Stichprobe, dass ein sehr verbreitetes Motiv für das Schauen von Katzenvideos, also ist, ne, wir können uns zig Videos vorstellen, dieser Boost für die positive Stimmung ist. So, also ich will kurz noch mich irgendwie gut fühlen, was Schönes sehen und dann ist irgendwie so eine blöde Babykatze perfekt. Und ich glaube, davon leben auch diese ganzen Reels und Instagram-Kanäle, die wir ja auch schon mal letztens besprochen haben, kurz eine tolle, schöne Happy Family sehen. Deswegen gucke ich nochmal schnell rein. Ne? Deswegen
scroll ich schnell durch. Schnell ein Kätzchen. Pornos auch zu den Katzenvideos?
Ich hab hier unter dem Deckmantel der Verschwiegenheit eine kurze Notiz für mich gemacht, weil ich die erzählen wollte von einem Freund, der sich, während er solche Sachen machen muss, durchaus oft unterbricht und selbst befriedigt.
Ja.
Es ist für mich eigentlich das perfekte kurzer Zufriedenheitskick, kurzes Gutfühlen und aufschieben. Mit oder ohne Pornos, wäre dann dahingestellt. Ja, wahrscheinlich aber schon.
Nie fühlte ich mich in unserer Zweierbeziehung älter.
Ich muss mal kurz hier meine Bachelorarbeit unterbrechen und auf Pornhub surfen und jetzt geht's mir wieder besser. Weiter geht's. Nee, also bitte die Alternativen weg. Unser Hirn sucht die ganze Zeit nach Belohnungen, links und rechts. Du musst dir das wirklich wie so eine Art Suchmaschine vorstellen, die ganze Zeit den Scheinwerfer über das Gelände kreisen lässt und wenn da irgendwas in den Fokus gerät, das sich besser anfühlen könnte, dann greift das danach, wenn wir anfällig sind fürs Prokrastinieren. Und deswegen bitte die Versuchungen weg. Es ist viel einfacher, die Umstände zu verändern. Das geht in die gleiche Richtung wie das, was du gerade gesagt hast. Macht dir den Einstieg leicht. Als uns selbst. Ja. So. Also alles weg, was dich irgendwie ablenken könnte. Eine Hörerin hat uns auch geschrieben, Handy nicht nur aus, sondern Handy in einen anderen Raum. Da gab es auch eine Untersuchung mit Intelligenztests, wo genau das belegt werden konnte, wenn die Leute das Handy nicht umgedreht auf dem Tisch haben, sondern ausgeschaltet und noch in einem anderen Raum sind die fokussierter. So, und das ist...
Ja, man kennt sich ja, wenn man ehrlich ist, kennt man sich ja schon ziemlich genau. Und ja, da kann man ja, dem kann man ja auch Tribut zollen. Ja.
Ja. 7.
Da geht es um ein Thema, was wir schon behandelt haben, aber das auch immer wieder auftaucht, weil es ja eigentlich mehr als logisch ist. Die Achtsamkeit. Mhm. Die Achtsamkeit, wie beurteilst du dich selber, wie du diesem Komplex begegnest? Was macht das mit mir? Beobachte dich selbst. Schau mal, wo sind die Einmarschtore, die das überhaupt zulassen, dass du dich ablenken lässt?
Ja.
Weißt du, was ich meine?
Ja. Also, dass du im Prinzip in dich reinfühlst, darum geht es ja um Achtsamkeit, genaues Wahrnehmen dessen, was passiert.
Was macht das in dem Moment mit dir?
Okay.
Und warum macht es das mit dir?
Und dann könnte ich mir vorstellen, so wie Achtsamkeit uns ja vielleicht auch schon in anderen Themenbereichen begegnet ist, dass ich anfange, besser zu verstehen und Trigger zu erkennen.
Ja.
Also, was löst jetzt gerade in mir den Impuls aus, auf das Katzenvideo zu klicken? Oder aufs Klo zu gehen?
Und im günstigsten Falle. Ja. Weißt du dann relativ zeitnah, oh, da ist wieder dieser Moment, da muss ich mich selber anders verhalten.
Interessant übrigens, dass uns Achtsamkeit hier ja auch immer wieder begegnet, ne? Da wir hier einen Emotions- und Gefühlspodcast machen, ist es spannend, dass so viele unserer praktischen Probleme sich offenbar um diesen Umgang mit unseren Gefühlen drehen. Das Prokrastinieren ja scheinbar auch, zumindest in Teilen. Und deswegen, Achtsamkeit können wir hier nicht oft genug betonen.
Ja, und auch mal die Aufforderung, jetzt wo wir gerade das Thema Achtsamkeit hatten, dass man sich die Zeit nimmt, mal wirklich über das eigene Prokrastinieren nachzudenken.
Ja.
Also, dass man sich da auch selber immer wieder spiegelt. Weil eigentlich kann man ja nur den Kopf über sich selbst schütteln an dieser Stelle.
Ja.
Und dafür sollte man sich wirklich mal Zeit nehmen.
Und dann eben nicht auf sich einprügelnd und kritisch, sondern verstehen wollend, mitfühlend, wie man es bei einem Freund, ich weiß noch genau, wie mir dieser Kumpel dieses immer erzählt hat und wie du wirklich dachtest, ey komm, du musst was verändern und du musst das anders angehen. Und bei der Person lag auch noch einiges dahinter, wo du so merktest, okay, da ist es jetzt auch nicht nur das Aufschieben, ne, was irgendwie ein Problem darstellt, sondern da ist wirklich im Kern noch was angeknackst und ja, verstehen wollen, so wie ich diesen Freund verstehen wollte. Ich glaube, so sollte man sich auch selbst begegnen.
Ja, und sich auch verzeihen, weil selbst wenn du jemand bist, der gar nicht prokrastiniert und alles sofort angeht, wirst du auch nicht alles schaffen.
Jo.
Weil es ist auch sehr menschlich, dass man sich auch viele Dinge vornimmt und viele Träume hat.
Und dann nicht alles klappt, weil man erstmal aus dem Fenster guckt.
Genau. Ja, oder weil das Pensum viel zu groß ist.
Schön. Letzter, basierend auf einer Zuschrift, die mir sehr gefallen hat, von einer Hörerin, die schreibt: Eleanor Roosevelt hat gesagt, tue jeden Tag etwas, das dir Angst macht. Und ja, wenn ich wieder hart am Prokrastinieren bin, schreibt die Hörerin, dann nehme ich mir den Spruch vor. So, und oft klappt es dann, weil ich es für den Spruch und gar nicht für die Arbeit mache. Manchmal funktioniert die Arbeit dann im Prinzip besser, weil sie Dinge angeht, die ihr mehr Angst machen, als die Arbeit zu erledigen. So, und das finde ich eigentlich perfekt. Ich stelle mich einer Angst, da haben wir eh schon zugeraten. Also das heißt, etwas zu tun, was mir Angst macht, wird zu einem positiven Umgang mit diesem Angstthema führen. Und gleichzeitig versuche ich mich jetzt nicht sofort ins Gutfühlen zu flüchten. Ich gebe dem Gutfühlen nicht einfach nach, sondern wenn ich mich jetzt schon ablenke, dann mache ich etwas, was mir vielleicht Angst macht, was sich auch nicht gut anfühlt. Ich weiß das jetzt ein bisschen von hinten durch die Brust ins Auge, aber ich fand das so.
Nein,
oder? Ich
möchte das noch unterschreiben. Das ist doch genau die Methode, mit der ich meine Schüchternheit in den Griff bekommen habe.
Dann sag nochmal.
Dass ich, also wie die Frau Roosevelt geschrieben hat, mache jeden Tag irgendwas, was dir Angst macht, eigentlich Angst macht. Und meine Schüchternheit war ja eine meiner größten Ängste und ich bin auf diese Angst einfach zugegangen. Ich habe jeden Tag irgendwas gemacht, wovor meine Schüchternheit mich eigentlich bewahren wollte. Und dadurch habe ich sie, ja, ich will nicht sagen besiegt, aber so klein gemacht, dass sie gar nicht mehr auffällt.
Und das ist es. Also genau das ist es ja, das steckt ja hier drin. Stell dich, wenn du dann prokrastinieren musst, irgendwas anderem, was sich auch nicht gut anfühlt und merke, okay, zurück zur Arbeit, wäre ja gar nicht so schlimm.
Ja, ganz genau.
Was denn?
Ich hatte sehr viel Respekt heute vor dem Thema und habe eine Menge gelernt, gebe ich gerne zu.
Das freut mich. Also für mich war es auch sehr, sehr interessant in der Vorbereitung, diese neue Theorie, wo es eher um die Emotionen geht, kennenlernen zu dürfen und das mal so zu versuchen, in eine praktische Umsetzung zu gießen. Ich hoffe, wir können damit vielleicht so ein bisschen was gegen all diese vielen kuriosen Tipps, die da zum Teil draußen rumschwirren, dem entgegensetzen und vielleicht auch dieser Mentalität, ne, dieses Macher sein müssen, mehr schaffen, effizienter werden. Ein anderes Verständnis dafür, warum wir prokrastinieren, glaube ich, könnte uns der Lösung näher bringen, als dass wir daran arbeiten, was ich gerade gesagt habe.
Ja, aber auch da merkt man wieder, wie komplex es auch ist.
Stimmt.
Also ich glaube, da muss man jeden Tag mit umgehen. Ach Leon, ich hatte so einen Respekt hier vor dem Thema, weil ich keinen Zugang gefunden habe. War heute mehr oder weniger als dein Zuhörer unterwegs. Hab hier und da mal eine interessierte Frage gestellt, aber bin doch ein Riesenstück weitergekommen, muss ich schon sagen.
Das freut mich und kann ich spiegeln, weil du machst, ein weiser Mann hat mir mal gesagt, mach dich nicht so klein, so groß bist du nicht.
Ja.
Ich habe mich sehr gefreut, dass du immer diese Perspektive nach vorne. Wie wird es irgendwann mit mir sein? So kommst du immer vor, wenn wir uns unterhalten. Und deswegen hat mich das an vielen Stellen beruhigt. Prokrastinieren ist und bleibt ein fieses Thema, aber ich hoffe, dass wir mit diesem Ansatz über die negativen Emotionen vielleicht mal was Neues reingeben können, weil wenn ihr jetzt schon seit Jahren verzweifelt an diesen ganzen Tools und an diesen ganzen albernen Blog-Einträgen und Zeitmanagement-Sachen und was es da so gibt, dann probiert das doch mal. Probiert mal alles, was in die Richtung geht. Wir haben euch eine kleine Liste mitgegeben und sagen recht herzlichen Dank fürs Zuhören und dürfen darauf hinweisen, dass es was Neues gibt, wo ihr uns erreichen könnt, weil es gab wohl Leute, die kein Instagram benutzen, können wir gut nachvollziehen, deswegen gibt es jetzt eine Mailadresse post@leonwinscheid.de, wir haben das mal über meine Domain gemacht, post@leonwinscheid.de, wenn ihr uns da mailt, erreicht uns das beide und wir freuen uns riesig über Feedback, über Kritik, über neue Themenvorschläge, über Wünsche, vielleicht auch mal für Gäste, wenn ihr mal möchtet, dass wir hier irgendwen empfangen. Ja, und ansonsten würde ich sagen, genießt die Zeit.
Auf jeden Fall.
Die Zeit.
Und nächste Woche geht's weiter.
Nächste Woche. Womit? Haben wir das schon gesagt? Nein,
haben wir das nicht gesagt. Es geht weiter. Da haben wir uns ja sehr intensiv drauf geeinigt. Und zwar geht es weiter mit Wer bin ich?
Wer bin ich? Wir haben das vorher so ein bisschen durchdiskutiert. Was treibt uns eigentlich um? Und so die Frage, was macht mich aus? Was ist mein authentisches Selbst? Wer bin ich? Oder auch, wer möchte ich vielleicht sein und traue es aber nicht?
Wie viele Facetten habe ich? Was ist mit meiner dunklen Seite? Habe ich mehrere Seiten? Darum soll es gehen.
Darum geht's. Und wir würden uns riesig freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dahin, bleibt gesund und uns gewogen. Macht es gut. Und du machst es gut.
Ciao. Tschüss.
Tschüss. Oh, und jetzt hätte ich noch fast vergessen, dass es heute ein PS gibt. Also jetzt gleich kommt ja das Outro, die kleine Musik am Ende. Und wenn ihr noch eine Minute Zeit habt, hört mir doch dann noch zu. Ich habe also ein PS, in dem ich euch eigentlich eine ganz gute Nachricht erzählen darf. Würde mich sehr freuen, wenn ihr euch die Minute nehmt. Geht um einen anderen Podcast und ja.
Das war Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid. Jetzt abonnieren auf Spotify, Deezer, iTunes und überall, wo es Podcasts gibt.
Ja, besten Dank, dass ihr noch kurz dran geblieben seid. Und vielleicht wisst ihr schon, dass ich noch einen zweiten Podcast mache, der heißt In extremen Köpfen. In diesem Podcast begebe ich mich immer in jeder Folge mit einem Gast, der seine ganz persönliche Geschichte erzählt, in den Extrembereich der Psyche, weil ich der festen Überzeugung bin, dass dort oft die Kontraste schärfer werden und wir plötzlich Muster erkennen, die wir in unserem normalen Leben in Anführungsstrichen oft übersehen. Das heißt, in jeder Folge kriegt man eigentlich sehr viele Impulse anhand dieser krassen Geschichten, die mir meine Gäste mitbringen und erzählen, für das eigene Leben. Und auf den ersten Blick ist das vielleicht gar nicht so leicht, diesen Übertrag zu machen, aber es funktioniert überraschend gut. Ich hatte zum Beispiel schon mal einen Mörder als Gast, der aus einem Meter Entfernung zwei Leuten von hinten in den Kopf geschossen hat. Henry Oliver Jacobs heißt der. Und der hat mir extrem viel über Wut und die Selbstkontrolle im Prinzip beigebracht, wo ich so dachte, okay, krass, hätte ich jetzt von einem Mörder nicht erwartet, dass man so ein anderer Mensch werden kann. Oder auch einen Bankräuber, das war die erste Folge, der erzählt mir dann, wie er in diese Bank reingeht, seine Waffe durchlädt und sagt, jetzt gibt es eigentlich nur noch zwei Sachen, gewinnen oder die Sterne, Sterne im Sinne von sterben. Und dass er dann in so einen völligen Flow-Moment, in so einen kompletten Fokus reingerät. Und als dieser Mann das erste Mal ins Interview reinkam, in den Raum reinkam, wo wir saßen, da habe ich sofort gemerkt, okay, der hat eine ganz besondere Aura, der strahlt eine Ruhe aus. Das ist unglaublich und auch von dem konnte ich ehrlich gesagt ziemlich viel mitnehmen. Ja, abgesehen davon habe ich zum Beispiel Natascha Kampusch getroffen. Vielleicht erinnert ihr euch, die wurde in Österreich über Jahre in einem Kellerverlies gefangen gehalten und misshandelt und hat danach erzählt, als sie dann freikam, wurde sie aber noch einmal zum Opfer. Dann begann eigentlich erst der wirkliche Ritt durch die Hölle aufgrund der Medien und der Gesellschaft, die von ihr so eine Opferrolle erwartet hat, die sie nicht annehmen wollte. Ich habe mit dem Anwalt von Beate Zschäpe gesprochen, der versucht mir zu erklären, wie das ist, Beate Zschäpe, die im nationalsozialistischen Untergrund wirklich ja die ekelhaftesten rechtsradikalen Verbrechen in Deutschland mit unterstützt hat, würde ich fast sagen. Wie es ist, diese Frau zu verteidigen. So, und der macht echt einen Spagat im Kopf. Ihr merkt schon, das ist eigentlich eine unglaublich große Palette und ich hoffe, ihr merkt auch schon daran, wie ich es erzähle, dass da tierisch viel Herzblut reinfließt, dass ich da unglaublich Spaß dran habe, in diese Extrembereiche zu gehen. Der Podcast wird möglich gemacht von Podimo. Das ist eine Podcast-App, die man runterladen kann. Bisher ist das also ein exklusiver Podcast. Man kann ihn dort nur mit Abo hören. Das hat sich jetzt geändert. 8 Folgen sind schon kostenlos online oder ich glaube mittlerweile sogar 9. Das heißt, ihr könnt ab jetzt In extremen Köpfen auf Spotify, iTunes und überall da, wo ihr Podcasts hört, hören. Nichtsdestotrotz möchte ich auch darauf hinweisen, es ist jetzt erstmal der Plan, dass jede Woche eine neue Folge auch öffentlich kostenlos rauskommt, was mich riesig freut. Aber damit das Ganze funktioniert, klar, braucht es auch Leute, die für gute Inhalte bereit sind zu zahlen. Und deswegen würde ich mich sehr freuen, wenn vielleicht der ein oder andere mal darüber nachdenkt, zumindest ein Podimo-Abo abzuschließen. Ich kann bestens verstehen, wenn man darauf keine Lust hat. Und deswegen freue ich mich eben so, dass jetzt jeder auch ohne es bezahlen zu müssen oder vielleicht auch zu können, zuhören kann. Aber wer kann und Bock hat, für den lohnt sich das. Auf podimo.de/Leon habe ich für euch mal einen kostenlosen Probemonat rausgeholt. Es sind da schon über 30 Folgen von In extremen Köpfen online, also es kommen quasi öffentlich kostenlos immer nur die alten Folgen raus und da kriegt ihr quasi die volle Dröhnung und ich würde sagen, einen Monat für 30 Folgen, das ist heftig, aber machbar. Würde mich riesig freuen, wenn ihr da vorbeiguckt und ja, ansonsten In extremen Köpfen jetzt eben überall auch kostenlos zu hören. Macht es gut. Dankeschön fürs Zuhören.